Endlich wieder Laber-Podcast. Willkommen zum Realitätsabgleich mit Tobi Bayer.
Und Holger Klein.
Da Hallo. Sind wir wieder. Ja, wo ich fange direkt an mit den unangenehmen Dingen. Ach nee, im ersten mit den angenehmen.
Moment. Erst Werbung. Darf ich?
Ach so, nee, ich habe eine viel wichtigere Durchsage noch. Also garantiert. Odonien 25 am 1. September 2025. Odonien 25 am 1. September 2025. Wollte ich nochmal gesagt haben, weil das haben wir wirklich vor 2 Stunden festgezurrt und dann dachte ich, dann sage ich das jetzt mal, vielleicht kommt ja...
Ich guck mal nicht in den Kalender, ich tippe, es ist ein Montag.
Tobias, es ist immer ein Montag.
Ich weiß.
Das habe ich jetzt nur für Steffi gesagt, die sich schon darüber amüsiert hat, dass du genau das sagen würdest und ich dann das sage.
Ja. Sehr gut. Ja, das ist tatsächlich wichtig, aber nicht so dringend, denn mein Termin ist der 24. Mai. Das ist kein Montag, sondern ein Samstag, wenn ich das richtig weiß.
Ja,
genau,
das
ist ein Samstag. Und am 24. Mai gibt es ein großes Konzert ab 19 Uhr in Hamburg in der Landgangbrauerei. Das ist in Bahrenfeld, also im nahen Westen der Stadt sozusagen. Also Bahrenfeld ist ein Stadtteil, der ist so ja mit der S1 schnell zu erreichen. Da gibt es die Landgangbrauerei und die haben in der Brauerei ein bisschen Bühne und so. Mhm. Und mein guter Freund Roland, mit dem ich früher sehr viel Musik zusammen
gemacht habe. Der König von Roland?
Was? Mein guter
Freund?
Wir
hatten in der Wochendämmerung im Abspann mal einen, der hat immer geschrieben, also als wir, ne, da lesen wir die Spender vor. Und da hat er geschrieben, Roland, der König von Roland. Ich habe da wochenlang drüber gefeixt. Es gibt manchmal...
Also zumindest hat Roland gedacht, er macht mal das Gleiche wie ich. Mhm. Nur in Größe, Entschuldigung, jetzt habe ich aufgestoßen. Eben noch eine Bionade Naturtrübe Blutorange. Hier Werbung einspielen. Nein, ich habe eben eine Brause getrunken. Und deswegen stoße ich darauf. Egal, Roland will feiern, Roland will mit Musik feiern. Und Roland hat früher viele Bands gehabt, so wie ich auch. Mhm. Und er dachte sich, dann spiele ich halt mit all diesen Bands und mache einen ganzen Abend voller Revivals.
Das ist ja mal schön.
Ja, und er feiert auch nicht alleine, sondern mit mehreren Leuten. Eintritt ist frei. Es gibt irgendwie ein Fass Freibier oder so, haben sie irgendwie zusammengetragen. Aber die Rechnung ist natürlich, der Laden muss voll werden und die Leute müssen alle dort das Craftbier dann danach dann irgendwie leer saufen.
24. Mai in Hamburg.
Ja, und das wird richtig großartig, denn ich bin mit 2 Bands mit auf der Bühne.
Super.
Und zwar erstens mit Remedy, das war meine erste Rockband damals. Meine erste Band war Pasca, die spielen leider nicht. Mhm. Da war Roland aber auch nicht dabei und auch sonst keiner von den Ausrichtern. Also macht das nicht alleine, sondern mit anderen. So, Pasca halt kommt nicht, aber Remedy war halt irgendwie 1992 bis 94 haben wir so getan, als wären wir Rockstars.
Geil.
Lange wehende Locken und hast du nicht gesehen.
Und Rock-Dots. So,
mit denen spielen wir 4 Songs. Und jede Band spielt halt nur kurz, ne, damit es auch nicht nervt. So, und dann als Closing Act, quasi Headliner, aber eigentlich, weil dann schon alle völlig fertig in der Ecke liegen, spielen Vermillion. Und Vermillion hat sich wieder zusammengetan. Hatte ich letztens schon erzählt, ne?
So Vermillion, Meridian,
aber genau. Aber Vermillion ist, das wird wohl eine richtige Reunion. Also ich glaube, wir machen danach dann noch weiter. Wir üben jetzt nicht nur für den einen Gig. Obwohl wir auch für diesen einen Gig, die Songs sind so schwierig, da müssten wir auch 10-mal proben. Remedy müssen wir nur 1-mal proben.
So, wie hieß denn diese eine Band mit diesen schwierigen Songs? Wie hießen die denn? Die haben so unfassbar langsam gespielt.
Ich habe letztens bei Spotify eine Playlist gefunden, die hieß Math Rock.
Was für Rock?
Math Rock.
Math. Mathematik. Oh ja, ja. Ja, ja, verstehe ich.
Ja, hat mir sogar sehr gut gefallen. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber
so ein bisschen wie Free Jazz. Da gab es mal so eine sehr schöne, ich glaube, das war auch von Badesalz, wo die ganze Zeit so Ding, 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 Gitarrengedingse und so eine Stimme, die immer sagt, so, dämliches Gezupfe immer. Das ist ja nicht auszuhalten. Oh, ich halte es nicht mehr aus, dieses Gezupfe immer. Und dann hört die Musik auf und dann sagt die andere schon mal, ach, kannst du nicht noch ein bisschen spielen? Ja, okay, aber immer dieses dämliche Gezupfe. Das fand ich irgendwie ganz geil. Das.
Ja, nee, so schlimm ist es nicht. Also ja. Es geht, gibt ordentlich auf die Glocke. Ich brauche noch irgendwie eine Perücke, die irgendwie mir dann meine Glocken wiedergibt von früher und irgendwie Glitzerjacket.
Mach doch so Extensions. Ist doch
Extensions muss man da irgendwo dran machen heute.
Ja, dann lässt du halt mal ein bisschen wachsen. Ganz glatzig bist du ja noch nicht, oder? Also wirst du noch so einen Ring wirst du doch noch haben. So einen Trump-Kranz.
Also, Nee, es ist mehr so die Märzinsel, die ich vorne auf der Stirn habe, so dieser Püschel, der Pürzel. Die, wie heißt denn das?
Ist Puschel, ja, Püschel, Pompom. Pompom,
Friedrich. Ja, also kommt alle am 24. Mai in die Landgang Brauerei und feiert mit uns Rolands 50. und ein paar mehr feiern da auch ihren 50.
Schickst du mir auch einen Link dazu für die Shownotes?
Ein Link?
Ja.
Weiß ich nicht. Ich könnte, also wir haben tatsächlich einen Flyer produziert. Ich glaube, es gibt keine Webseite. Aber das von
kann der überhaupt nicht sein. Landgang Brauerei Hamburg. Ja,
das kann ich dir schicken.
Oh nein, bitte gib dein Geburtsdatum, ein Geburtsjahr 1971. So, die Brauerei, Biere Shop.
Ist da als Event aufgeführt?
Ich guck gerade, was haben wir denn hier? Team Events, da unten. Events, Brauerei Events. April 25. Okay. April 25.
Coming Up Kunstfestival.
Oh, nee. Gibt's nicht. Also. Gibt's nicht, ja, dann musst du das jetzt immer durchsagen, bis es soweit ist.
Kriegen wir genau auch hin.
Ja. Ich war zwischenzeitlich, also nach unserer letzten Sendung, ein paar Tage nach unserer letzten Sendung, ist meine Mutter gestorben. Mhm. Im Krankenhaus, wo sie nicht mehr rausgekommen war zwischenzeitlich, was mich sehr irritiert hatte. Ich hatte doch letztes Jahr diese Metapher, also die Pflegebedürftigkeit, Umzug, Elternhaus verkaufen und so. Ich hatte so diese Metapher, dass das sich anfühlt wie ein Unfall, der so über deine Seele hinweg rollt, aber der einfach nicht aufhört. Und dann hatte ich ja dann, ich sag mal so Ende des Jahres, Spätherbst, früher Winter, habe ich ja gedacht, ich wäre durch mit allem. Also da waren nun meine Eltern umgezogen, mein Elternhaus verkauft, Kaufvertrag geschrieben, Übergabe war dann erst Anfang Februar, aber macht ja nichts. Und hatte so gedacht, ich bin einigermaßen durch. Dann war ich ja Weihnachten unten und das ist ja überhaupt nicht so gelaufen, wie ich mir vorgestellt hatte, der heilige Abend, also Weihnachten, was mich dann auch nochmal runtergezogen hat. Und also immer, wenn mich das runterzieht, hält das für mehrere Wochen an, habe ich festgestellt. Und man könnte halt auch hingehen und sagen, ja, scheiße, ist wie es ist, und jetzt machen wir das Beste draus, aber das fällt mir schwer. Also es fällt mir zunehmend leichter, aber es fällt mir trotzdem schwer. Und dann, das hatte ich, glaube ich, letzte Sendung erzählt, dass ich zum Geburtstag meines Vaters dann runtergefahren war, Mitte Februar. Und als ich in das Zimmer meiner Eltern kam, meine Mutter gerade nicht ansprechbar, reglos von den Sannis rausgeschafft wurde. Und da ist sie dann in die erste Klinik gekommen, ein paar Tage später rausgekommen, war einen Tag zu Hause, ist einen Tag später wieder in die zweite Klinik gekommen, diesmal nicht nach Köln in die Uniklinik, sondern nach Frechen ins Krankenhaus oder Klinikum oder wie das heißt. Da ist sie dann auch irgendwann wieder rausgekommen, war ein paar Tage tatsächlich nur zu Hause, also in ihrem Zimmer im Altersheim, und hatte dann wieder einen Anfall und ist wieder ins Krankenhaus gekommen, und da haben sie nicht mehr aufgepäppelt gekriegt, und am 3.3. ist meine Mutter gestorben. So dass ich dann am 4.3. sofort runtergefahren bin. Nee, am 3., oder? Am 3. schon, genau, die riefen mittags an. Ihre Mutter ist gestorben, dann habe ich mich nachmittags ins Auto gesetzt, bin runtergeknallt, weil ich dachte, okay, ich kann meinen Vater jetzt unmöglich alleine lassen, das geht so nicht. Bin runtergeknallt, habe dann irgendwie die erste Nacht in Kerpen in Nordrhein-Westfalen, praktisch um die Ecke vom Altersheim, wo mein Vater dann noch gelebt hat, auf dem Parkplatz gepennt, weil ich irgendwie Mitternacht angekommen bin und irgendwie bei, weiß ich nicht, wie 0 Grad Außentemperatur oder Scheißdreck, bin ich einfach auf den Parkplatz gefahren, hab da die Nacht verbracht, und dann die erste Woche auf dem Campingplatz tatsächlich auch, was auch ganz okay war, aber dann wurde es wieder kälter, und hab meine Mutter beerdigt, was übrigens sehr schön war, also ich habe das gemacht, das schreibe ich mal in die Shownotes. Ich hatte ja vor Jahren mal, 8 oder 10 Jahre eher oder irgendwie sowas, 2 Sendungen gemacht mit einem Bekannten von mir, der früher in der Musikindustrie gearbeitet hat und das so, ja, wie nennt man das denn? Also das ist halt so heiße Luft, ne? So wie wir ja auch machen. Fand das irgendwie unbefriedigend und hat dann umgeschult zum Bestatter und hat ein alternatives
Krematorium, heiße Luft.
Genau, hat ein alternatives Bestattungsunternehmen gegründet, in dem sie so individuelle Bestattungen machen und vor allen Dingen die Leute nicht im Zustand der großen Trauer über den Tisch zu ziehen versuchen. Er hatte damals, ist auch in der Sendung, ich glaube, es war on air.
Ich glaube, das habe ich sogar mal gehört.
Der hatte damals gesagt, hier der Sarg, der da hinten steht, das ist von einem Brandenburger Schreiner geschreinert mit Holz aus Brandenburg, kostet 175 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Den verkaufe ich dir zum Selbstkostenpreis. Mhm. Also so aus Kleidung und dann gibt's ja so alles Mögliche. Ne? Möchten Sie das Totenhemd in bügelfrei, dann kostet's aber das Doppelte, so ungefähr. Und
bügelfrei.
Und das macht er nicht. Also sowas macht er nicht. Das fand ich einen total schönen Ansatz. Die geben sich auch total viel Zeit, irgendwie mit dir darüber zu sprechen, wie die Beisetzung aussehen soll. Das war bei mir auch sehr schön, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also meine Eltern waren keine religiösen Menschen. Mein Vater ist ausgetreten, meine Mutter nicht. Die Familie ist groß. Viele sind alt aus der Familie, sind sehr alt. Also ich glaube, die Jüngste ist 75 oder irgendwie sowas.
Das heißt, du hast auch keine Gäste erwartet für die Beerdigung, oder?
Doch, was das schon, schon. Aber ich wusste halt nicht, wie macht man denn jetzt so eine Beisetzung? Ne? Mhm. Weil mein Onkel, der war ja dann irgendwie im Spätsommer gestorben. Nee, Quatsch, meine Tante war im Spätsommer gestorben. Da waren wir und das war halt so ein christliches Ding. Hat die Pfarrerin was erzählt, bisschen Musik und fertig. Und das habe ich gedacht, okay, dann machen wir halt irgendwie so ein Standardding, weil, ja, ist jetzt halt auch egal irgendwie. Und das Schöne ist, dass dieses Bestattungsunternehmen, Lebensnah Bestattungen heißen die haben eine Dependance in Bonn irgendwann eröffnet.
Ach so.
Was nah genug dran am Krankenhaus war, wo meine Mutter gestorben ist. Und da bin ich dann hin, also hab da angerufen und hab gesagt, meine Mutter ist gestorben, was mache ich denn jetzt? Und gesagt, ja, wann ist sie denn gestorben? Ja, vor 2 Stunden oder sowas. Sagt sie, ja, jetzt kannst du erstmal in aller Ruhe, vor morgen wird sowieso nichts passieren. Die bringen die dann erstmal irgendwie in ihren eigenen Kühlraum, da können wir die morgen abholen, ja, leider. Ja, bin dann da hingefahren, hab dann da zwei wirklich extrem freundlichen Damen gegenüber gesessen und hab halt so gesagt, so, ich weiß überhaupt nicht, was mache ich denn jetzt, wie geht das denn jetzt? Und dann haben die, ich weiß gar nicht, 1,5 Stunden oder so mit mir gequatscht. So über meine Mutter, über meine Eltern, über dies, das, alles Mögliche. Und dann irgendwie mich dazu gebracht, dass sie gesagt haben, also wir finden, du solltest eine Rede halten auf dieser Beisetzung. Weil was du jetzt gerade alles von deiner Mutter erzählt hast und wie du es erzählt hast, das könnte unterhaltsam werden. So, ich weiß nicht, ob sie es genauso formuliert haben, aber ja. Letztendlich, also, ne? Und ja, dann habe ich die irgendwie diese Idee dann fast 2 Wochen mit mir rumgetragen, habe gedacht, shit, was erzählst du denn? Du kannst ja jetzt nicht so eine Hörfunkanmoderation 20 Sekunden machen oder so, geht natürlich nicht. Und dann habe ich, das war ganz schön, also ich erzähle ein bisschen kraus gerade, merke ich, aber also dann, du hast ja dann immer so die Aufbahrung und so, ne? Also so diese Aussegnungshalle am Friedhof. Und wir haben meine Mutter kremieren lassen, also verbrennen lassen, hatten dann so eine Urne. Und die wird halt dann dahingestellt auf so einen Sockel und dann wird so ein Kranz drumherum gemacht und sowas. Aber weil ich ein Grab genommen habe, also ein, wie heißt das, pflegefreies Grab. Mhm. Die hatten aus diesem Friedhof, was ich ganz schön finde, Baumgräber heißt das. Das sind einfach Urnengräber, kleine Urnengräber mit einer kleinen Granitplatte oben drauf, die so im Halbkreis um die Bäume angeordnet sind, die sowieso auf dem Friedhof stehen.
Okay.
Fand ich irgendwie eine ganz nette Sache. Und dann sagten die beiden Mädels halt also die Bestatterinnen sagten dann halt, ja, das ist also bei diesen Gräbern, da kannst du halt auch keine Kränze und Blumen und sonst wie was reinschmeißen. Darum wäre es schlau, wenn wir auf die Einladung zur Beisetzung schreiben würden, bitte keine Blumen spenden, ist doof, ist verboten. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was können wir sonst machen? Und dann habe ich, entlang dieser Sachen habe ich dann auch meine Trauerrede geschrieben. Also meine Mutter ist für ein paar Dinge bekannt. In der Familie überhaupt, bei allen, die meine Mutter gekannt haben. Das ist, sie hat Eulen gesammelt. Die hat hunderte Eulen gehabt.
Mhm, das hast du, glaube ich, mal erzählt. Ja.
Die hat aberwitzig viel Marmelade produziert. Also du konntest mit der an keinem Brombeergebüsch vorbeigehen, ohne dass sie hinterher eine Plastiktüte voll Brombeeren hatte und daraus Marmelade gekocht hat. Und die hat sie verschenkt. Also es gibt in Teilen der Familie, also meine Mutter hieß Helga mit Vornamen, in Teilen der Familie gibt es den Begriff Helga-Marmelade. Erzählte mir dann mein Cousin, der sagte, meine Kinder fragen immer wieder, haben wir noch Helga-Marmelade? Und wenn ich dann Nein sage, sind die traurig. So, also Eulen, Marmelade und meine Mutter hat aberwitzig viel gestrickt und gehäkelt und sonst was und hat wirklich Woll, also meine Mutter hat noch mehr Wolle als Eulen im Haus gehabt, als ich das ausgeräumt habe.
Wow.
Und ja, dann haben wir die Urne, auf die Urne haben wir so eine kleine Holzeule vorne aufgesetzt. Statt Blumen in der Aussegnungshalle haben wir alles mit Wolle drapiert. Das heißt, also auch der Urnenkranz, also es sind der Blumenkranz, der um die Urne drumherum ist, war aus Wolle. So, und statt dann irgendwie Rosen ins Grab zu werfen, haben wir kleine Wollfäden ins Grab geworfen hinterher. Und meine Trauerrede war, dass ich gesagt habe, ich will ja gar nicht groß trauern, weil sie wollte eh nicht mehr. So habe ich es nicht formuliert, aber
ja.
Ich will ihr nicht groß trauern, ich will, dass ihr euch an meine Mutter erinnert. Und an welche drei Dinge erinnern wir uns? Wir erinnern uns an Eulen, wir erinnern uns an Stricken, darum ist hier überall Wolle. Und wir erinnern uns natürlich an die Marmelade, die sie mal eingekocht und verschenkt hat. Und darum gibt's jetzt hier erstmal Marmeladenbrot. Und dann habe ich während der Trauerfeier Marmeladenbrote servieren lassen.
Also nicht hinterher?
Nee, währenddessen, mittendrin. Okay. Ja, mittendrin habe ich die Leute Marmeladenbrote essen lassen und währenddessen
hier nicht rum, hier
eine Musik. Genau, und währenddessen eine Musik spielen lassen. Ein Onkel hat sogar noch ein zweites genommen. Komm mal her. Ja. Und ich hatte richtig Schiss, dass die mich hinterher hassen dafür, weil das doch eher unkonventionell war. Aber hinterher meinten alle, das wäre echt total nett gewesen irgendwie.
Ja.
Naja, und dann übliche Leichenschmaus nennt man das im Volksmund. Ich weiß gar nicht, ob es da, wie nennt man das denn? Das Beisammensein nach der Beisetzung irgendwie. Haben wir auch gemacht, sind auch, ich glaube, 22 Leute oder so waren da.
Oh.
Was sehr viel ist, weil viele von denen sind sehr alt und kommen von weit weg. Von weit weg. Also selbst aus München sind sie gekommen.
Mhm.
Was echt total nett war. Naja. Und dann habe ich halt, also ich habe vom 4. März an, also ich habe den kompletten März in Nordrhein-Westfalen verbracht, auf dem Campingplatz, in Airbnbs, also in Ferienwohnungen und in Hotels. Nee, stimmt, 5 Tage war ich zwischendurch nochmal unterwegs in Bayern, 6 Sendungen aufnehmen. Also das habe ich mir auch noch gegeben, weil das hatten wir terminiert alles und das sind so viele Sachen, die da koordiniert werden müssen. Ja, also fürchterlich viel Geld für Unterkünfte ausgegeben und war aber fast jeden Tag bei meinem Vater.
Und das Problem,
das kann ich dir gerade nicht sagen, weil ich ein paar Tage jetzt nicht bei ihm war.
Mhm.
Mein Vater hat halt eine sehr unangenehme Form der Demenz, also der halluziniert halt viel. Ist aber ansonsten ansprechbar. Also es ist jetzt nicht so, dass der in der Ecke sitzt und nur wirres Zeug redet, sondern der integriert dieses wirre Zeug in seine normalen Alltagsbeobachtungen, sodass man mit ihm reden kann. Er aber, ich sag mal, zu 50% Dinge erzählt, die nie passiert sind und nie da waren. Und das zu trennen ist schwierig. Ich krieg das einigermaßen hin. Pflegepersonal kann das nicht hinkriegen. Also so viel Zeit können die mit dem nicht verbringen. Und dieses Altersheim, in dem er gelebt hat. Achso, ich habe ihn inzwischen nach Berlin umgezogen. Das habe ich auch noch gemacht im März.
Das ist ja auch kein Aufwand.
Nein, null.
Ja.
Und mir ist, weil ich fast jeden Tag bei ihm war, ist mir aufgefallen, also der ist halt sehr verwirrt, weil er versteht natürlich selber nicht, was mit der Welt passiert um ihn herum. Ist sehr verwirrt, ist ängstlich natürlich und zieht sich so in sich selbst ins Bett zurück, mag gar nicht rausgehen und sowas alles. Und ich hatte dann gemerkt, wenn ich einfach nur eine Stunde da sitze und Zeitung lese, beruhigt er sich.
Mhm.
Und zwar dramatisch.
Okay.
Also so, der ist dann total ängstlich und irritiert und stapft die ganze Zeit irgendwie im Zimmer rum und will irgendwas, sucht irgendwas, weiß aber gar nicht, was er sucht und so. Und wenn ich da sitze,
Ruhe und sag, hör mal,
genau, hau dich doch noch ein bisschen hin. Dann legt er sich hin, ich sitze dann da, lese Zeitung und dann pennt er eine halbe Stunde und danach ist der glasklar. Nicht lange, aber der ist dann glasklar und fit und agil. Ich bin einen Nachmittag bin ich mit dem 3.500 Schritte zu Fuß gegangen. Der Mann ist 86, total klapperig am Rollator und so und kriegt kaum Luft. Und das ging dann auf einmal. Und dann habe ich halt gedacht, scheiße, das Sinnvollste wäre, wenn ich den nach Berlin hole. Weil dann kann ich da wenigstens ein, zweimal die Woche hin, weil solange
der Zeitung lesen musst du eh jeden Tag wegen
oder so.
Abends ist halt deine Arbeit, ne?
Ja, genau. Und dann, wenn er in Berlin ist, kann ich ein, zweimal die Woche hin. Wenn er da unten in Nordrhein-Westfalen bleibt, wie oft kann ich denn da hin? Einmal im Monat, alle 2 Monate, ein paar Tage. Und das wird ihm mit Sicherheit nicht helfen. Dann habe ich mit
Wie fand er das? Also hat er da eine Meinung zu entwickeln können?
Ja, hat er. Die war natürlich schwankend, ne? Also ich habe ihm einen klaren Moment hatte, habe ich gesagt, sag mal, was hältst du denn davon, mit nach Berlin zu kommen? können wir uns öfter sehen, da kann die Katrin, also meine Frau, dich öfter mal besuchen, lernst auch mal unseren Hund kennen und so. Sagt er, ja, das ist vielleicht eine gute Idee.
Okay.
Und das habe ich zum Anknüpfen genommen und habe dann einfach tagelang noch immer wieder das Gespräch gesucht zu dem Thema und es hat dann geschwankt bei ihm. Er hat gesagt, boah, nee, ich will mich nicht nochmal irgendwo eingewöhnen müssen. Ja. Ich habe Angst davor, so das alles. Und ich habe halt auch dann immer gesagt, ja, aber wenn du hier rausgehst aus deinem Zimmer, dann verläufst du dich doch schon, weil du immer nach rechts gehst, obwohl es links das Essen gibt. Das heißt, du bist doch gar nicht wirklich eingewöhnt. Stimmt auch. Na, und dann hatte ich ihn soweit, habe dann auch noch mit seiner Schwester gesprochen, habe gesagt, hör mal, was meinst du? Und die sagt, ja, mach das auf jeden Fall. Ja, und habe ihn dann am 1. April ins Auto gesetzt und bin mit ihm nach Berlin gefahren.
Ach krass.
Und das, ach so, ich habe dann auch noch dann dachte ich, ja, was mache ich denn jetzt? Und das war ein Montag, ich weiß gar nicht mehr so genau. Warte mal, am 1.4. sind wir umgezogen. Genau, am 17. März, am Montag, habe ich gedacht, na, ich guck mal, was es überhaupt so gibt in Berlin, was denn so geht. Und ein Bekannter von mir hat seine demente Mutter seit einigen Jahren schon im Süden Berlins in einem dedizierten Demenzpflegeheim untergebracht. Und der hat davon super Sachen erzählt. Und dann habe ich den nochmal angehauen und habe gesagt, hier, hör mal, wie heißt denn das? Ist das wirklich so? Warum sollte ich da nicht hinwollen und sowas?
Ja.
Und er sagte, nee, ich kann dir eigentlich überhaupt keinen Grund sagen, warum du da nicht hingehen solltest mit deinem Vater. Ich dachte, okay, dann rufe ich da mal an. Ruf da an, montags, guten Tag, Holger Klein, mein Vater, dement, ich würde gerne nach Berlin umziehen. Sagt die Dame am Telefon, also was ist denn sie, Einrichtungsleitung, die E-Mail-Adresse von ihr, sagte, ja, wann können Sie sich das denn angucken kommen? Sag ich so, ich dachte jetzt Warteliste und so. Sagt sie, nee, wir haben gerade was frei. Wann könnten Sie denn vorbeikommen? Sag ich, ja, ich bin gerade unterwegs. Also das war dann, warte mal, da war ich noch in Nordrhein-Westfalen. Ich bin in Nordrhein-Westfalen, gerade meine Mutter beigesetzt. Ich bin Samstagabend, bin ich für ein paar Stunden in Berlin und dann muss ich auch schon wieder weiter auf Dienstreise. Sagt sie, ja, kein Problem, ich wohne 5 Minuten entfernt. Rufen Sie einfach an, wenn Sie Samstag da sind, dann gucken wir uns das an. Ja, so, bitte?
Mega.
Schon wieder mehr Glück als Verstand. Ne?
Ja.
Bin ich dahin? Sagt sie, ja, dann gucken wir uns jetzt mal die Zimmer an. Ich so, wie die Zimmer? Sagt sie, ja, wir haben 3 frei, können Sie sich eins aussuchen. Sag ich, was ist denn hier los bei Ihnen?
Ist ja gleich mit einziehen können.
Nee, vor allen Dingen denkst du dann ja sofort, okay, vielleicht doch nicht so ein geiles Haus. Sag ich halt gefragt, wieso haben Sie 3 Zimmer frei? Sagt sie, ja, ist leider die Influenza durchgerauscht durch ein Haus. Ah, ja. Und dann konnten wir uns ein von drei Zimmer aussuchen. Also meinem Vater habe ich dann die Wahl gelassen, willst du im Erdgeschoss oder im ersten Stock wohnen? Weil mehr gibt's nicht. Dann habe ich das zugesagt und habe 2 Wochen später meinen Vater umgezogen.
Krass.
Total krass. Und das war auch so völlig irre. Also dann mit meinem Vater zu reden ist immer sehr schwierig. Und der ist dann auch nach einer halben Stunde ist der erschöpft auch geistig, weil natürlich diese 2 Realitäten ständig aufeinander klatschen und so.
Und so viel umzuziehen hat er wahrscheinlich nicht. Also
nein,
nicht irgendwie, Möbel sowieso nicht, aber Klamotten ist wahrscheinlich 2 Koffer oder so.
Ja, so ähnlich, ne? Also ich bin dann auch morgens am Umzugstag morgens um 8 schon zu ihm, weil ich wusste, okay, der hat dann Frühstück gekriegt und danach ist er dann wieder verwirrt und sollte vielleicht was liegen und habe das Zimmer auch unverändert gelassen bis zu dem Moment, wo wir umgezogen sind. Ich bin dann halt auch rein, hab gesagt, hier, leg dich noch was hin, schlaf ruhig noch eine halbe Stunde oder eine Stunde, wir haben Zeit, alles kein Problem. Und als er dann geschlafen hat, habe ich einfach Müllsäcke genommen und die Schränke ausgeräumt, so fatt, alles in die Müllsäcke und noch 2 so Ikea-Beutel für Zeug. Und hab irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde war das Zimmer leer, also das war jetzt wirklich nicht viel. Und habe ihn ins Auto gesetzt und die komplette Autofahrt über war der so klar wie noch nie. Also was heißt wie noch nie? Sagen wir mal, wie seit einem Jahr nicht mehr. Ja. Die ganze Zeit gequatscht und erzählt und ich konnte mich mit ihm unterhalten und so. Und die letzte halbe Stunde, da ist er dann wieder in sich zusammengeklappt. Und da kam dann die Demenz stärker durch. Ja. Aber das war so ein bisschen so wie, boah krass, weißt du, wie wenn du mit deinen Verwandten irgendwie nochmal in Urlaub fährst, bevor es alles vorbei ist. Das ist total ein bizarres Gefühl, aber voll angenehm irgendwie. Ja,
das könnte man so sagen. Würde gut in so einen Roadtrip-Film passen,
ja,
irgendwie.
Absolut, ja. Und jetzt lebt er so, ich sag mal, mit dem Fahrrad vielleicht so 20, 30 Minuten von mir entfernt. Mhm. Wenn ich mit dem Moped hinfahre, ja, wenn die Straße frei ist, bin ich in unter 20 Minuten da. So, dass ich halt auch schnell reagieren kann, wenn mal was ist. Dass ich vor allen Dingen auch einfach mal hinfahren kann, wenn ich 2 Stunden frei habe oder so. Ja. Und das scheint mir eines der besten Häuser der ganzen Stadt zu sein, wo er untergekommen ist.
Ja, ist doch super.
Ja, ja, das klingt absolut, doch echt gut. Absolut. Ja, ja, sicher. Also das ist so, was passiert ist, und ich habe wirklich praktisch nichts gearbeitet, außer den unvermeidlichen Auftragsproduktionen. Ansonsten habe ich mich einfach zurückgehalten. Darum ist hier auch relativ wenig passiert in den letzten Wochen, außer Geschichtsunterricht, den wir immer in den Stehsatz produzieren. Da haben wir immer ein paar Wochen Vorlauf, glücklicherweise, was ich da echt super gebrauchen konnte.
Naja, ja, und aber jetzt das neue Heim. Wenn du auch schon wieder in Bayern warst und das gemacht hast, und Wochendämmerung ist ja auch immer.
Wochendämmerung ist auch Arbeit, ja. Aber da, wer aufmerksam hinhört, hört auch, dass ich, und das wird diese Woche wahrscheinlich auch noch nicht besser sein, dass ich im Notbetrieb gefahren bin. Also so tiefe und tiefere Recherchen habe ich nicht hingekriegt.
Naja, es ist ein bisschen anders als sonst, aber.
Und richtig krass ist, jetzt reden wir mal über Geld, ne? Also das Heim in NRW, das ist eigentlich, also die verstehen sich selbst, das ist deren Selbstbeschreibung, ein Seniorenzentrum. Das heißt, viel Angebote, viel los und so, ne, viel Leute, die ja selbstständig so rumgeistern und rumgeigen und sowas. Das Problem ist, dass aber immer mehr Menschen dement werden und sie darum von ihren 3 Stockwerken mittlerweile schon fast 1,5 Stockwerke Demenzpatienten haben, darauf aber da nicht wirklich eingestellt sind. Personell ist gar nicht so sehr das Problem, aber strukturell, du hast halt, das alte Heim sah halt aus, wie so ein Altersheim aussieht, wie so ein Krankenhaus eigentlich. Ein langer Flur, rechts, links gehen lauter Zimmer ab, ein paar Aufenthaltsräume und gut ist. So, das hat gekostet. Jetzt, da gibt es dann so, es gibt noch so Zuschüsse von der Krankenversicherung und so, die zahlen nämlich auch für Pflege, was ich auch vorher nicht wusste. Jedenfalls, das Heim hat jetzt gekostet knapp 3.000 Euro im Monat. Hm. Also 2.800, schieß mich tot, noch Taschengeld für einen Friseur und so. Also ich habe immer so mit knapp 3.000 gerechnet. Das jetzt, wo er jetzt ist, ist ein dediziertes Demenzpfleger. Das kostet 4.600 Euro Eigenleistung jeden Monat.
Hui, das ist mehr.
Zusätzlich zu den Pflegekosten, die Pflegekasse
zahlt. Warte mal, die 3.000 waren abzüglich der
Pflege? Das war jetzt abzüglich, ja, das ist der Eigenanteil. Also das ist nur der Eigenanteil. Und das sind jetzt 4.600 Euro.
Wie lange reicht denn das mit dem Hausverkauf?
Ja, das reicht schon lange genug. Mein Vater kriegt eine ordentliche Rente. Und je länger du in einer vollstationären Pflege bist, also im Pflegeheim bist, desto stärker steigt der Zuschuss der Krankenversicherung.
Ah, okay.
Das führt dazu, dass der was haben wir jetzt, 2025, das müsste eigentlich ab 2028 oder 2029, wäre er sozusagen, wie nennt man das denn, self-sustaining, also würde seine Rente ausreichen, um das einfach 1:1 durchzureichen, das Geld sozusagen. So, dass, also die Ersparnisse reichen auf jeden Fall bis dahin. Also das ist jetzt nicht das Problem. Ich finde einfach nur diese Zahl, 4.600 Euro, finde ich wirklich, wirklich einen krassen Kurs irgendwie. Und dafür halt ein super Haus.
Ja, wenn die gute Arbeit machen, ich meine, wenn sie sogar samstags abends irgendwie mal eben rüberkommt und da irgendwie Leute.
Ja, also, dass sie gute Arbeit machen, davon gehe ich jetzt mal schwer aus.
Ist da so Commitment ist dann da groß, ne? Ja. Also, die wollen das dann eben auch.
So kommt's mir vor. Und die haben auch so Sachen wie, also, ich musste mich ja in Nordrhein-Westfalen drum kümmern, dass meine Eltern einen neuen Hausarzt kriegen. Mein Vater hat dann das Gebiss kaputt.
Das ist mit Deutsch eigentlich Hingabe eigentlich, ne?
Ja. Commitment. Ja. Hingabe, ja, Zuwendung, sagen wir mal. Ja. Mein Vater hatte das Gebiss kaputt, musste zum Zahnarzt, da musste ich mehrfach mit ihm hinfahren. Der Neurologe hat keine Hausbesuche gemacht, Kardiologe auch nicht. Habe ich dann so ein bisschen erzählt, dieser Dame vom Berliner Heim hier. Die sagte, ja, nee, ist kein Problem, wir haben einen Hausarzt, der kommt regelmäßig. Zahnarzt haben wir auch einen, der macht Hausbesuche, kein Problem, machen wir alles. Also so, die sind halt, die haben halt einen Karteikasten, da gucken sie rein und sagen, okay, der braucht einen Neurologen, dann rufen wir jetzt unseren Standardneurologen an und solche Sachen. Das war in Nordrhein-Westfalen gar nicht. Das hatten die überhaupt, da musstest du dich komplett selber kümmern. Und die Ärztin, die dann da.
Eine Mega-Entlastung für dich.
Absolut, absolut. Und die Ärztin, die dann da Hausbesuche gemacht hat in Nordrhein-Westfalen, die war halt, also du musst dir vorstellen, ich habe die Anfang Juni 2024 gefunden, da haben die gesagt, okay, wir übernehmen ihre Eltern. Dann habe ich mehrfach versucht, da anzurufen, mit der Ärztin zu sprechen, hatte nie Zeit. Dann habe ich ihr eine ausführliche E-Mail geschrieben, habe auch reingeschrieben, dass ich darum bitte, dass zum Beispiel meine Mutter einfach mal auf eine Depression diagnostiziert wird, weil ich der festen Überzeugung bin, dass sie viele, viele Jahre in einer tiefen Depression gesteckt hat. Das habe ich nur als Zeit gewesen wäre nicht wirklich erkannt. Und ich ansonsten auch gerne regelmäßig über den Gesundheitszustand meiner Eltern informiert werden würde und so, ne, weil ein anderer Arztbesuch und sowas. Diese Ärztin ist bis zum letzten Tag, war die für mich nicht ansprechbar. Null. Ja, null. Ich habe von der nie was gehört, nie was gelesen, nie was gesehen, bis ich dann gesagt habe, hier ist ein Fragebogen fürs neue Heim, wenn sie mir den ausfüllen würden. Ja, kostet 10 Euro. Haben die mir den ausgefüllt und das ist wirklich der am schlampigsten ausgefüllte ärztliche, das ist so wie ein Attest halt, ne, vierseitiges Attest oder so. Ich habe noch nie sowas schlampig ausgefülltes gesehen. Die hat sich einen Scheißdreck um irgendwelche Diagnosen gekümmert, sondern einfach nur auf dem Demenz, teilweise Halluzination, braucht ständig Hilfe, fertig. Das hat mich so geärgert, dass ich dann irgendwie, weiß ich, bin ich mit einem der Pfleger ins Gespräch gekommen und sagte,
noch dort,
im Ärztin, Nord, im Altenheim, genau, ja. Im alten Altenheim. Und der sagt dann noch, wer ist denn die Ärztin? Sag ich, ja, so und so. Sagt er, ja, kein Kommentar. Habe ich gesagt, was soll denn das heißen, kein Kommentar? Ist sie tatsächlich so inkompetent, wie ich glaube? Und der Pfleger meinte, das ist die inkompetenteste Ärztin, die ich je hier im Haus gesehen habe.
Ach du Scheiße, ey.
Und dann habe ich mit noch einem anderen Pfleger geredet, als ich meinen Vater abgeholt hatte morgens, und der sagte ungefähr dasselbe. Das heißt, die einzige Ärztin, die du überhaupt bekommst, die bereit ist, Hausbesuche in diesem Heim zu machen,
die kriegst du deshalb, weil sie so inkompetent ist.
Weil sie inkompetent und faul ist. Das heißt, die rauscht da rein, alle einmal im Quartal wahrscheinlich, liest schnell die Kärtchen aus, die Krankenkassenkärtchen aus und schreibt dann irgendwie Rezepte über die Medikamente, die die Leute sowieso die ganze Zeit kriegen. Das geht dann in die Apotheke, den Rest macht die Apotheke und sie kann dann einfach gut kassieren. Letztlich. Mhm. Das finde ich echt ein echt starkes Stück und ich habe wirklich überlegt, ob ich nicht versuchen sollte, mal Leute zu finden, deren Angehörige von der gleichen Ärztin nicht behandelt worden sind, einfach um der auf irgendeine Art und Weise mal den Arsch aufzureißen. Das ist, ich finde das so übel, so gehst du nicht mit hilflosen Menschen um.
Das ist äußerst unanständig.
So geht man, das macht man, das ist sowas von unanständig, wirklich unglaublich. Ja. Also, falls ihr in Kerpen in Nordrhein-Westfalen lebt, ich kann euch sagen, mit welcher Ärztin ihr nichts zu tun haben wollt. Also wirklich, ja,
was das regt denn? Mich. Also ich meine, auch unabhängig von diesem Fall, was macht man denn im Allgemeinen, wenn man
dafür sorgen, dass es sich
rumspricht? Gibt es da eine Ärztekammer oder so?
Ja, aber da sitzt sie am längeren Hebel. Die wird halt immer argumentieren können, warum es nicht nötig war oder nicht angezeigt war, irgendetwas zu tun oder zu lassen oder so. Aber was, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie 5, 6 andere Leute hätte, die genau dasselbe berichten, ja, dann könnte man wenigstens dafür sorgen, dass es sich rumspricht, dass sie eine miese Ärztin ist.
Bisschen Rufmord betreiben.
Es ist ja nicht mal Rufmord.
Ja.
Aber jetzt so eine Google-Bewertung hinterlassen, ist halt albern. Das ist Quatsch.
Ich auch nicht.
Das funktioniert nicht.
Also, vor allem lässt sie das dann mit dem Geld, was sie da verdient, kann sie sich auch einen Anwalt leisten, der Google-Bewertungen entfernt.
Oder 100 gute Google-Bewertungen kaufen oder irgendwie sowas. Ja.
Nö, es gibt Anwaltskanzleien, die sind darauf spezialisiert, schlechte Google-Bewertungen löschen zu lassen. Ja.
Na, super.
Ist mir auch schon passiert. Also da kriegst du halt eine Nachricht von Google. Ich hatte ein Restaurant schlecht bewertet in Grömitz. Weil die uns einfach nicht bedient haben. Also wir haben eine Bestellung aufgegeben und dann kam halt einfach nichts. Und dann haben wir uns irgendwie nach einer halben Stunde irgendwie gefragt, was ist denn hier? Also Getränke kamen, Essen nicht. Und dann haben wir nachgefragt, dann wurden wir angeschnauzt.
Oh Gott.
Und es kam halt einfach nicht. Und, ja. Und dann war das irgendwie, war es unser Fehler. Wir hatten es irgendwie falsch gemacht. Dann haben sie uns irgendwas gebracht, aber auch irgendwie mit ganz schlechter Laune. Und das war das schlechteste Restauranterlebnis, was ich jemals hatte. Das habe ich dann aufgeschrieben. Und dann kommt von Google irgendwann so, ja, hier Anwaltskanzlei sowieso noch, sagt irgendwie, das stimmt nicht. Ich müsste beweisen, dass ich dort war. Ich müsste die Quittung vorweisen, sonst wird es gelöscht. Und ich hatte natürlich keine Quittung mehr von diesem.
Was sind das für, das sind auch so Anwälte, die auch Abmahnanwalt werden, oder?
Da hat doch auch hier Reini von MINTcorrect hatte doch diese Umzugsfirma, mit der er das gleiche Spiel hatte. Ja. Die haben auch eine schlechte Google-Bewertung bekommen und dann haben sie die versucht entfernen zu lassen.
Das unglaublich, sowas
machen solche Leute.
Mit dieser Ärztin, das regt mich die ganze Zeit auf.
Das ist auf jeden Fall was für die Hörerschaft. Vielleicht hat da jemand eine Idee, was man sinnvollerweise tun
kann. Ja, oder vielleicht ist ja tatsächlich jemand hier drunter, weil so viele Pflegeheime gibt es in Kerpen nicht.
Naja, vielleicht gibt es ja auch Ärzte, also die hier zuhören und eine Idee haben, ja, was man in so einem Fall machen kann. Ja. Das wäre eigentlich ja sinnvoller, wenn es da einen richtigen Weg gibt.
Jedenfalls ist mein Vater jetzt hier in Berlin.
Ja.
Morgen fahre ich wieder hin. Die Pflegedienstleitung hat gesagt, kommen Sie bitte nicht zu oft vorbei. Der muss lernen, dass er mit uns umgehen muss und sich nicht darauf verlassen kann, dass in ein paar Tagen Sohnemann vorbeikommt und alles regelt. Ich habe gesagt, ja, okay.
Ja.
Fällt mir schwer, aber
ja. Naja, ja, hast du ja schon mal gemacht, ne?
Dann habe ich habe Ich habe meine Vespa aus der Werkstatt geholt, die, wo ich den Unfall mit hatte letztes Jahr. Und verkauft. Also der Kollege hat mich nicht geghostet. Er hat die Sendung gehört, in der ich Angst hatte, dass er mich ghostet. Jetzt haben wir mittlerweile einen Kaufvertrag. Ich glaube, er hat auch schon eine Spedition beauftragt. Und ich hatte das Ding dann tatsächlich, Freitag hatte ich die geholt aus der Werkstatt, bin dann direkt, weil die Werkstatt ist auch im Süden Berlins, bin dann noch zu meinem Vater gefahren, bin dann am Wochenende auch mit dem Roller zu meinem Vater gefahren. Und jetzt steht sie so unten vor meiner Tür. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, bin ich super traurig, dass ich die
verkaufe. Oh.
Also so richtig. Also was wirklich so da hängt, auf eine Art hängt mein Herz an dieser Art Vespa. Also es muss nicht genau diese sein, aber an dieser Art Vespa hängt mein Herz doch über Gebühr, habe ich festgestellt. Es ist irgendwie ein bisschen schade, aber erstens, wer A sagt, muss auch B sagen. Zweitens ist es nach wie vor die vernünftige Entscheidung, mich von der zu trennen, weil ja,
die pure Vernunft darf niemals siegen.
Es ist aber ja nicht pure manchmal. Vernunft. Also es ist einfach so, ich weiß ganz genau, wenn die Straße nass ist, werde ich Schiss haben, mit dem Ding zu fahren. Und ich habe festgestellt, dass in so einer aggressiven Großstadt wie Berlin, und die Aggression, die äußert sich ja vor allen Dingen im Straßenverkehr hier bei uns, in so einer aggressiven Großstadt wie Berlin ist das nicht unbedingt der Roller, den man fahren will mehr. Vor 20 Jahren war das anders, aber ist jetzt nicht mehr. Also es ist einfach, du musst auf viel zu viel achten. Also das Ding, das ist halt eine alte Technik sozusagen. Und das
du
Ding
wirst fährt, ja auch nicht jünger, ne?
Nee, also ich werde nicht jünger. Und das Ding fährt relativ instabil. Du hast eine Handschaltung und so, ja, ne? Die Bremsen sind halt, ist halt hinten eine Trommelbremse. Was erwartest du da, ne? Und ja, bin halt so gefahren und fand das total schön. Und je weiter ich in die Stadt reingefahren bin, desto mehr habe ich gedacht, ist vielleicht doch nicht so gut. Trotzdem bin ich traurig. Verdammt.
Ja.
Von der anderen, von der, wo es gebrannt hat, habe ich immer noch nichts gehört. Ich habe gedacht, shit, ich hätte so gern einen Roller, weil wäre ideal, um zu meinem Vater rauszufahren.
Ja.
Aber den einen verkaufe ich jetzt. Der wird vermutlich sogar nächste Woche oder sowas schon abgeholt. Ja, und der andere steht in der Tiefgarage und keiner weiß, wie es ihm geht. Naja.
Und das Wetter wäre ja auch entsprechend, ne? Also morgens ist es zwar arschkalt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier in Norddeutschland die letzten Wochen durchgehend Sonnenschein, tagsüber ja. T-Shirt-Wetter, nachts noch kalt, noch Frost auch.
Nee, so schön war es ja nicht. Also es ist dann doch eher so 11, 12 Grad hier. Auch Sonne, aber 11, 12 Grad, sodass man doch mit Handschuhen fahren muss und die Jacke tief schließen muss oder hochschließen muss. Das war jetzt nicht so schön.
Naja.
Ja. Das war.
Das heißt, du kommst da so langsam raus aus deinem.
Das habe ich ja gedacht, als meine Eltern umgezogen waren.
Ja.
Hatte ich das ja schon gedacht. Dann hatte ich das gedacht, als mein Elternhaus verkauft war. Da hatte ich das auch gedacht. Und jetzt ist das dritte Mal, dass ich hoffe, dass ich denke, okay, jetzt kannst du langsam in dein altes Leben zurück. Weil ich habe. Also ich meine, ich erzähle ja die ganze Zeit
schon. Du kannst nicht in dein altes Leben zurück, deine Mama ist gestorben.
Ja, natürlich. Aber so, dass ich irgendwie, dass ich mein Leben irgendwie im Wesentlichen lebe und mich nicht um die Leben anderer Leute kümmere. Aber ja, keine Ahnung. Und vor 2 Jahren angefangen zu eskalieren. Und seitdem habe ich eigentlich nicht wirklich eine ruhige Minute gehabt diesbezüglich. Also selbst wenn dann irgendwie ich zurück nach Berlin gefahren bin, ja im September, glaube ich, letzten Jahres nach Berlin zurück, nachdem ich monatelang in Nordrhein-Westfalen war. Und trotzdem, also ich wusste zwar, okay, für meine Eltern ist gesorgt, passt jemand auf und so, und trotzdem hat es mich nicht in Ruhe gelassen. Also das, und ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser wird, beziehungsweise dass ich auch einfach, wenn ich dann irgendwie denke, ach, wie es ihm wohl geht oder so, steige ich einfach aufs Fahrrad und fahre hin und gucke. Also, ja, ob es klappt, werden wir sehen. Ansonsten gibt es demnächst Back to Life Teil 4.
Ich drücke dir die Daumen.
Ja, danke. Und was hast du so erlebt?
Boah, wo soll ich anfangen? Ich bin auch völlig fertig. Ich komme auch aus so einer Dauereskalationsschleife gerade gefühlt. Das Schönste erzähle ich als Letztes. Ich war nämlich 10 Tage in London, aber das war wirklich so schön, das erzähle ich gerne später oder weiß ich nicht. Als ich zurückkam aus London, Mitte März, musste ich mich vorbereiten auf einen Besuch der Amerikaner.
Ui.
Es gab irgendwie im Januar eine Veränderung bei mir in der Gruppe und die fand ich nicht so geil. Und jetzt kam halt zum ersten Mal, habe ich zum ersten Mal meine Chefs wieder gesehen aus den USA und die kamen halt das erste Mal seit, weiß nicht, Barry kam das erste Mal seit 6 Jahren nach Hamburg. So, mhm. Und wenn die dann zu Besuch sind für eine Woche, dann ist halt viel vorzubereiten, viel durchzuführen. Ich bin dann sowohl Organisator als auch Moderator, als auch halt Teilnehmer von einer ganzen Reihe von vielen großen Sitzungen. So, und das muss dann gut vorbereitet sein. Da habe ich mich also reingestürzt. Das hat mir schon nicht so viel Spaß gemacht, weil, weiß ich auch nicht, also es waren halt auch teilweise nicht so angenehme Themen für mich persönlich. So, und dann hatten wir am Montag frei, in der Woche drauf. Da hatten wir Global Wellness Day. Das hat ja meine Firma angefangen in der Pandemie. Mhm. Und irgendwie vergessen aufzuhören oder sich immer wieder breitschlagen lassen, das durchzuführen, so 4 Tage im Jahr, wo wirklich die ganze Firma frei hat. Ne? Nicht irgendwie Feiertag in Deutschland, Feiertag in den USA, Feiertag in Indien, wo auch immer wir Standorte haben. Immer mal haben irgendwelche Leute Feiertag, aber halt nie gleichzeitig. Sodass die anderen immer gearbeitet haben. Das heißt, wir waren eigentlich nur zu Weihnachten, wo wirklich dann alle Feiertag hatten, war dann mal Stille im Laden. So, und
die Inder haben Weihnachten Feiertag?
Glaub, die haben sogar auch frei.
Okay.
Weiß es gar nicht. Nee, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Zumindest gab es dann so Tage, wo sie dann gesagt haben, hier arbeitet niemand. Das heißt, du kriegst auch nicht dann aus einer anderen Zeitzone, aus irgendeinem anderen Kontinent, kriegst du wie Slack-Nachrichten und E-Mails ja. Und so ein Schwachsinn. So, das ist super. Das hatten wir am Montag. Die waren aber schon da und dann wollte ich gerade losfahren, um so erstes Hallo, lass mal Fotowalk machen und so. Du kennst ja unsere Auffahrt, da steht das Auto drauf. Mhm. Ich muss ein bisschen zurücksetzen, damit ich vorwärts und rausfahren kann. Sehe hinter dem Auto eine kleine graue Katze. Ich dachte, ja, das ist Juna, da fahre ich halt langsam rückwärts und sehe die da sitzen, die bewegt sich nicht und ich musste auch gar nicht so weit, alles gut. Und dann ja, schwenke ich aus und fahre vorwärts langsam raus. Auf einmal macht's quietsch und es gibt einen kleinen Ruck und ich dachte so, das fühlte sich jetzt an wie ein Kantstein, über den ich rübergefahren bin. Aha. Aber das war halt, da ist halt kein Kantstein. Also bin ich ausgestiegen und dann sah ich nur eine andere graue Katze. Wir haben halt 3 davon.
Ja.
Dann verletzt weghumpeln. Und ich habe halt meine Katze angefahren.
Shit.
Und ich bin zusammengeklappt. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Aha. Also ein Nervenzusammenbruch, Panikattacke. Ich weiß nicht genau, wie man es benennen kann, aber ich war halt völlig am Ende. Ich hatte zufällig gerade schon meine Schocks Kopfhörer auf. Weil wenn ich dann in Hamburg ankomme, dann fahre ich dann mit dem Fahrrad weiter. Also habe ich gleich Knopf gedrückt, meine Frau angerufen, du musst kommen. Sie arbeitet halt im Kindergarten.
Ja.
Und zum Glück waren genügend Mitarbeiter da im Kindergarten, dass sie halt direkt losfahren konnte. Dann habe ich die Katze eingefangen. Das Bein war stark beschädigt, aber ich konnte es in dem Moment halt noch überhaupt nicht einschätzen. gelebt hat sie so. Und dann gleich irgendwie Katzentransportbox reingesetzt und in Lüneburg in der Tierklinik angerufen. Weil unsere Tierärztin war im Urlaub, aber die hätte uns eh nicht angenommen damit, sondern die hätte uns gleich nach Lüneburg geschickt. Ja, wie lange brauchen Sie herzukommen? Ich so, ja, halbe Stunde, ich weiß nicht, ich kann nicht fahren, meine Frau vielleicht. Ja, dann fahren Sie einfach los, so, wir sind dann hier. Und ich hätte auch wirklich nicht fahren können, ich war völlig am Ende, weil ich halt meine Katze angefahren habe. Ja. So, und
fremde Katze wäre nicht so ein Problem, ne?
Ja, doch auch, so, weil ich ja mittlerweile einschätzen kann, Katzen sind halt Familienmitglieder, so, das ist so.
Ja, klar, aber wenn es eine fremde Katze, da kann man dann noch in so einen, ich regel das jetzt, Modus irgendwie
umschalten. Ja, vielleicht hätte ich das gekonnt.
Wenn du selber.
In dem Moment konnte ich das halt gar nicht. So. Ja. Also, und wenn jemand anders meine Katze angefahren hat, dann kann ich das auch. Dann mache ich hier, okay, jetzt ist Rettungszeit, jetzt ist irgendwie, jetzt muss ich konzentriert. So, das ging überhaupt nicht, war völlig auf. Und dann kommen wir da an und dann ja hier erstmal Röntgen. Und es war halt wirklich zum Glück nur das Bein, alle inneren Organe und so, alles heile. Und da ging es dann so ein bisschen besser. Aber ja, wir behalten sie hier. Morgen OP und dann schauen wir mal. Und dann war halt der Dienstag, waren dann halt diese ersten Meetings. Also Fotowalk habe ich dann nicht mehr gemacht. Ich lag einfach nur noch zu Hause und habe irgendwie vor mich hin vegetiert. Ich weiß gar nicht mehr, was ich den Tag gemacht habe. Ich kann mich ja nichts erinnern, ehrlich gesagt. Zumindest nächsten Tag musste ich dann halt um 9 Uhr da auf dem Teppich stehen und Meetings moderieren. Hab denen natürlich auch gesagt, so ich werde übrigens abgelenkt sein. Irgendwann heute Nachmittag wird meine Katze operiert und das ist passiert und alles, oh Scheiße. Haben halt dann noch dazu beigetragen. Also es war natürlich sehr aufmerksam von denen, dass sie immer gefragt haben, wie geht's denn der Katze und so. Aber in dem Moment war es einfach echt zu viel, weil ich dann einerseits irgendwie schwierige Gespräche mit meinen Managern und auch diese Mehrfachrolle aus Organisator, Moderator und Teilnehmer ist in solchen Meetings dann auch immer nicht hilfreich und dann im Hintergrund immer dieses, und ich war halt einfach wirklich auf. Also es war so gefühlsmäßig am Ende.
Hast du sie dann alle angeschrien oder bis
nee, was hast du gemacht? Am Abend kam dann der Anruf von meiner Frau hier, Nachricht, die Klinik hat angerufen, OP ist gut verlaufen, wir können sie morgen abholen.
Ach, schön.
Und das war dann so Erleichterung. Und für den Abend hatten wir auch Team-Event geplant. Wir haben Open Kitchen gebucht. Das ist immer so geil, weil das heißt halt Open Kitchen, das Lokal, weil die Küche offen ist. Und wenn du den Laden exklusiv buchst mit irgendwie bis zu 20 Leute machen, dann glaube ich, kannst halt in die Küche reingehen und mitkochen. Also,
ja, ach cool.
Ne? Mhm. Und da haben wir halt quasi Koch-Event gehabt. Also nicht, dass wir viel machen mussten, aber ne, was weiß ich, gelbe Beete schälen musste ich. Sowas alles.
So, da, schälen mit
da hatte ich dann so diesen Erleichterung-Moment und da habe ich dann irgendwie unverhältnismäßig viel Wein getrunken und ich war stutzbetrunken hinterher. Aber dann, das hat ja auch nicht viel geholfen, weil am nächsten Tag, also ich war dann nachts um 1 zu Hause und musste um 6 Uhr wieder aufstehen und wieder in die Stadt fahren, weiter Meetings machen. Hm. Und ja, dann Mittwoch war dann die Katze wieder hier. Donnerstag hatte mein Sohn erst spät Schule, deswegen konnte ich dann auch in die Stadt fahren. Aber Freitag wusste ich dann auch von hier aus diese Meetings machen. Weißt du, da kommen die Amerikaner nach Hamburg und ich sitze in Karkensdorf und moderiere dann von zu Hause aus. War irgendwie auch echt, echt scheiße.
Wie ist denn das gerade überhaupt für ein US-Unternehmen zu arbeiten mit dieser vollkommen durchgeknallten Regierung, die da jetzt haben? Kriegst du davon irgendwas mit?
Natürlich, natürlich. Also das wird viel besprochen, das ist viel Thema. Der absolut überwiegende Großteil meiner Kollegen dort, die sind halt in Kalifornien und in New York. Mhm. Also die sind alle aufgeklärt, die sind zu 99% demokratisch. Ich weiß von einem einzigen, dass er irgendwie Trump-Supporter ist.
Weißt du, ob der immer noch Trump-Supporter ist oder hat er es mittlerweile
das auch? Das weiß ich nicht. Ich spreche nicht, also mit dem arbeite ich nicht so eng zusammen.
Okay.
Der ist auch Einwanderer in die USA und da habe ich dann mit jemand anders aus den USA darüber gesprochen und meinte, ja, das ist relativ weit verbreitet bei Einwanderern, die wollen halt nicht, dass noch mehr Einwanderer kommen oder die wollen, ja, weiß nicht, auch. Die halten sich für sicher oder so. Egal, zumindest sind die alle extrem angespannt. Die haben alle genug Geld, um sich noch Eier zu kaufen, das ist klar. Auch wenn die Eier dort irgendwie, weiß nicht, über 1 Euro das Stück kosten mittlerweile oder so. Das können die natürlich trotzdem bezahlen, aber die sehen halt, was da mit der Wirtschaft passiert, die sehen, was mit der Gesellschaft passiert und die sind alle extrem angespannt und unglücklich und schämen sich tatsächlich. Aber
Wie ist denn das bei dir? Also ist das, hast du gelegentlich den Gedanken, dass du sagst, ich will nicht mehr für die USA arbeiten? Oder ist
natürlich,
das
klar.
Okay.
Sicher, also sowohl will als auch kann. Also vielleicht kann ich ja irgendwann nicht mehr für die USA
arbeiten. Stimmt, das, ja.
Weißt du, die USA erheben jetzt Zölle auf alles, aber eben auch insbesondere auf deutsche Autos. Mhm. Und Europa überlegt, eine Digitalsteuer einzuführen. Mhm. Ich arbeite in einer digitalen Firma, also auch die noch in Deutschland haben wollen. Also es ist auch nicht so, dass irgendwie jede Zeile Source Code, die wir in die USA schicken, dann irgendwie besteuert wird oder so.
Ja, aber von Elon Musk gegengelesen.
Der wird dann, weiß ich nicht. Nee, wir machen ja immerhin keinen Kobol, aber okay. Ja. Es ist halt der absolute Wahnsinn. Und ja. Dinge, auf die ich mich irgendwie bis vor einem halben Jahr noch verlassen konnte, auf die kann man sich halt nicht mehr verlassen. So,
Dinge, das heißt, auf die man sich vor 4 Wochen noch verlassen konnte,
ja.
Auf die kann man sich nicht mehr verlassen.
So, denen ist auch vollkommen klar, in was für eine Situation sie uns bringen, dadurch, dass sie da die Ukraine nicht mehr unterstützen oder doch unterstützen, also, dass zumindest die Unterstützung komplett unklar und unsicher ist. Das sehen die, ne? Also da ist nur ein Land dazwischen. So. Und das ist denen extrem bewusst und unangenehm. Und ich weiß auch, eventuell muss ich mir sogar einen neuen Job suchen. Und ich weiß nicht mehr, ob ich das dann will oder ob ich mich dann auch selbstständig machen vom Podcasten lebe. Keine Ahnung, wer weiß das schon.
Ja, das funktioniert auch nicht mehr so gut wie noch vor 10 Jahren. Oder
ja.
Aber, ja.
Naja.
Oder vor 5. So. Sagen wir 5.
Aber will ich das noch? Also ja, das, ich fühle mich natürlich unwohl, wenn ich jetzt, also für spätestens Oktober ist meine nächste USA-Reise geplant. Bis dahin kann ja noch tausendmal alles Mögliche passieren. Aber
willst du wirklich in die USA reisen?
Ja, wovor soll ich denn Angst haben? Also
davor, dass sie der Meinung sind, dass du doof bist und dich dann erstmal nach El Salvador verfrachten in den Knast.
Nur weil ich Antifa-Aufkleber auf meinem Computer habe.
Genau.
Ja, darüber habe ich nachgedacht. Halte ich für äußerst unwahrscheinlich.
Also, ja, das fanden alle, denen das passiert ist, auch.
Ja, was? Wie vielen ist es passiert? Irgendwie 5 oder so?
Reicht das nicht? Reicht es nicht, dass es
jeden
einem?
Tag 500.000?
Reicht es nicht, dass es schlimm, einem dass es passiert?
Natürlich. Also absolut. Ich finde es absolut schlimm, dass es passiert, ganz klar. Aber es ist nichts, was mich persönlich direkt wahrscheinlich betrifft. So. Ich finde es auch toll, wenn jemand im Lotto gewinnt, aber ich glaube nicht, dass es mich persönlich wahrscheinlich
betrifft. Lotto gewinnt ist keine staatliche Willkür. Aber gut, also mach was du für richtig. Ich würde mich das nicht trauen.
Es ist eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte. So, ich halte es für unwahrscheinlich, dass mir was passiert. Zumal ich nach Kalifornien einreise und wenn ich dort am Flughafen in San Francisco ankomme, sage ich, ich arbeite für Adobe und dann wird man halt durchgewunken. Also da kriegt man keine unangenehmen Fragen. Also es würde mich sehr wundern, wenn die Border Control Leute da auf einmal dann alle Trump pur atmen und ich halte es für möglich, dass ich das im Oktober machen werde, aber nicht für unmöglich, dass ich es nicht mache. Also das ist eine sehr merkwürdige Situation so, und das wissen aber auch die Amis. Also es wissen auch meine Kollegen, dass wir alle so ein bisschen in der Luft hängen und das nicht genau wissen, wie das da weitergeht, ob die enge Zusammenarbeit langfristig so noch drin ist und so. Also
Scheiße, ey.
Das ist kein gutes Gefühl. Und ich bin ja auch noch Manager. Das heißt, ich habe hier Leute, denen ich auch noch ein gutes Gefühl vermitteln soll.
Super.
So. Und da muss ich ja wenigstens aufrecht sein. Also die wissen alle, was ich darüber denke.
Ja.
Gleichzeitig möchte ich natürlich nicht, dass die sich jetzt alle einen neuen Job suchen, um Himmels Willen. Also dann bin ich richtig am Arsch. So.
Ihr macht ja Software, sagtest du ja. Ne? Also, ich hab ja mal wieder einen Mietwagen gehabt für die Tour durch Bayern und dann auch von
dafür
Köln
machen wir keines.
Und dann von Köln nach Berlin zurück.
Das ist der andere Typ, der hier immer zuhört.
Das war ein Peugeot 3008 und zwar ein nagelneuer. Ich habe den vom Autovermieter übernommen mit 100 Kilometern oder sowas auf der Uhr. Das heißt, der war nagelneu ausgeliefert, die Software war nagelneu. Bin ich nach Hause gefahren, bin vor der Tür abgestellt, habe meinen Kram aus der Wohnung geholt, bin wieder ins Auto eingestiegen, dann hat die Karre erstmal 5 Minuten Update gemacht und ich konnte nicht losfahren. Und ich dachte schon, was soll das hier? So, dann fahre ich so und ich weiß nicht, wieso die Software in deinem Auto ist. Ich selber habe ja kein Auto mit Software, da bin ich ja auch sehr dankbar für. Also zumindest mit Software, die mit mir interagieren will. Aber du musstest, also das war, ich habe fast 2.500 Kilometer in diesem Auto verbracht und ich habe bis zum letzten Moment nicht komplett verstanden, was diese Software von mir will und was dieses Auto von mir will und wie man bestimmte Einstellungen vornimmt. Das war unglaublich. Ich habe noch nie, also ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so miese Software gesehen zu haben, die eigentlich nur einen Job hat, das Auto betreiben. Und zwischendurch ist die dann auch mal ausgefallen. Auf der Autobahn wird alle Displays, weil was anderes gab's da nicht, schwarz.
Aber das Auto ist nicht mal dein Tempo und nix.
Nichts. Aber das Auto hat weiter funktioniert. Es ist weiter gefahren, der Motor ist weiter gelaufen,
immerhin. Ich
konnte Gas geben, immerhin. Aber sowas, ich habe wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
Verbrennerauto, oder?
Das war ein Verbrenner, ja.
Ich habe ja bei meinem Elektroauto dann Schiss, mir ist es auch schon mal passiert, dass dann irgendwie die Software neu gestartet ist. Und dass ein Verbrenner weiter funktioniert, weil dort wird irgendwie das eine Maschine, die nicht digital irgendwie Energie von Benzin in Bewegung umsetzt. Vor allem in Wärme und in Bewegung.
Das ist
ja beim Elektroauto nicht so.
Aber diese ganze Motorsteuerung, da hängt ja auch Software dran.
Sicher. Aber also wenn das mal eine Zeit lang ohne Software funktioniert, würde es mich nicht so sehr wundern wie bei einem Elektroauto.
Das stimmt.
Ja. Also da würde ich erwarten, wenn da die Software nicht geht, dann bleibt das Ding einfach stehen.
Aber mein großes Problem ist jetzt, also mein neues Traumauto, was ich mir kaufen würde, wenn ich ein Auto bräuchte. Mein neues Traumauto ist der Renault 5.
Tesla Model X.
Nee, der elektrische Renault 5. Das ist ich habe den auf der Straße gesehen und bin geschmolzen. Ich finde den wirklich, ich finde den total schön. Jetzt ist der Renault auch von Stellantis, ja? Was der Peugeot, den ich hatte, auch war. Und jetzt denke ich mir doch, wenn ich mir jetzt so ein R5 kaufen wollen würde und bereit wäre, dann diese, ich weiß nicht, 30.000 oder was der kostet, auf den Tisch zu legen, dann erwarte ich natürlich, dass das alles funktioniert, für was ich da so viel Geld bezahlt habe. Jetzt habe ich ein Stellantis-Auto gehabt, das nagelneu ausgeliefert war. Da erwarte ich, dass die Software funktioniert und zwar idealerweise auch noch ein bisschen intuitiver, als die das da reingebaut haben. Aber da kann man sich ja dann vielleicht irgendwie über die Wochen und Monate, die man das besitzt, dran gewöhnen, an komische Schritte. Wir haben uns auch an diese zirkulären Handy-Menüs gewöhnt, obwohl das vollkommen für einen Eimer ist. Hm. Aber sowas auszuliefern, ich würde jetzt dreimal überlegen, ob ich mir ein Stellantis-Fahrzeug kaufe. Das können die doch nicht bringen. So eine ähnliche Diskussion hatten wir schon mal über Software, ne?
Ja.
Die dann beim Kunden reift. Aber ich rede jetzt nicht über irgendwie Apps, sondern ich rede über ein Auto. Die müssen doch in der Lage sein, ihre Software für ihr Auto so sauber hinzukriegen, dass das Ding nicht auch noch ein Update macht, wenn ich eigentlich losfahren will. Und irgendwann sagt es,
also
überprüfen Sie den Reifendruck.
Das ist ja prinzipiell nicht schlimm. Ja,
aber sowas macht man vielleicht, während das Auto steht oder wie auch immer. Das Beste war, also irgendwann meint es dann, überprüfen Sie den Reifendruck und setzen Sie ihn zurück. Was? An allen vier Rädern? Und dann habe ich gedacht, okay, dann setze ich den jetzt einfach zurück. Menüpunkt nicht gefunden. Es war furchtbar. Und ich fahre sehr gerne Peugeot, weil ich mag die Art und Weise, wie die in ihren, das ist ein SUV gewesen, wie die in ihren SUVs, ich weiß nicht, ob die in den anderen PKWs das auch haben, das Lenkrad designt haben. Das ist nämlich so, dass du auf den Tacho über das Lenkrad hinweg guckst und nicht durch das Lenkrad durch. Aha. Und das gibt so ein ganz anderes Raumgefühl. Fand ich total schön.
Okay.
Aber, also das mit der Software. Und ich habe dann auch gedacht, ich brauche diesen ganzen Scheiß nicht. Ja, das, weißt du, das Ding soll einfach, die Assistenzsysteme sind was, mit denen ich umgehen möchte, aber alles andere, kann man das nicht anders regeln? Das geht doch bei meinem Ford Transit auch.
Tja, da bin ich nicht der richtige Gesprächspartner für.
Ja, das ist vielleicht auch besser so, sonst müsste ich dich jetzt noch anschreien.
Ach, das wäre auch unangenehm.
Noch mehr Software.
Darf ich das mit der Katze eben zu Ende erzählen?
Ach, was noch?
Wie sind wir eigentlich von der Katze auf das Renault? Nein, also theoretisch ist das Ding durch. Die Katze ist jetzt wieder hier. Ich habe jetzt eine Woche im Homeoffice verbracht. Und morgen werde ich das erste Mal wieder in die Stadt fahren, weil jetzt gerade hier Osterferien sind. Aber es entspannt sich zunehmend. Also die Katze kriegt jetzt keine Medikamente mehr. Also die ganzen Schmerzmittel und Antibiotika und so ist alles durch. Der Verband ist ab und die Fäden sind gezogen und sie fängt wieder an, sich langsam zu bewegen. Also die war halt die ersten Tage halt total lethargisch und irgendwie durch. Und jetzt, wo die Katze wieder auflebt, lebe ich auch so langsam wieder auf. Also das hat mich massiv belastet. Also auch als ich wusste, die Katze wird wieder vollständig genesen, hat es mich halt noch massiv belastet. Und vielleicht war es auch einfach die Energie, die mir gefehlt hat. Aber jetzt ist klar, okay, die steht auch wieder auf, die will auch wieder, jetzt fängt die Phase an, die hatten wir letztes Jahr schon, ne? Ivy war ja auch letztes Jahr irgendwie wahrscheinlich angefahren worden, wissen wir halt nicht. Und musste dann auch sechs Wochen durfte die Katze halt nicht springen, nicht klettern, nicht hoben. Ja, und sag mal einer 10 Monate alten Katze.
Sag mal einer Katze, irgendeiner Katze, irgendwas.
So.
Und nicht dann klettern. Auch noch.
Das heißt, bei Ivy letztes Jahr hatten wir so einen Welpen-Zwinger, so Plastikdings. Das hat sie dann ja mit ihren Krallen irgendwie relativ schnell gelernt, wie man das zerlegt. Das war sinnlos. Und jetzt für Juna haben wir so einen Metallgitterkäfig, so für, eigentlich für Kaninchen, die draußen im Garten mal rumhoppeln sollen, kann man das da so hinstellen, mit Erdankern irgendwie festmachen. So, und das ist ein bisschen größer, das ist nicht aus Kunststoff, das können wir halt auch wiederverwenden, in der Hoffnung, dass, weil wir es wiederverwenden können, es nicht wiederverwenden müssen. Und ja, genau, also da sperren wir sie jetzt halt noch weitere, das ist jetzt auch schon 2 Wochen her, also 4 Wochen noch müssen wir sie einsperren. Ab und zu darf sie dann mal raus, aber sobald sie dann anfängt irgendwie, ich will jetzt hier aber hoch, weil ich habe immer da auf dem Schrank gesessen, müssen wir sie halt einfach.
Ich habe aber immer auf dem Schrank gesessen.
Ja.
Dann kommst du jetzt in einen Käfig auf dem Schrank, in die Katzenvoliere.
Ja, genau. So, das heißt, das wird alles wieder gut und die Situation mit den Amerikanern, also meine persönliche Situation hat sich auch etwas geklärt jetzt und so langsam lichten sich bei mir wie heißt das? Die Eskalation. Allerdings, als ich noch mitten in der Eskalation war, irgendwie die ersten Tage hier Homeoffice mit Katze, höre ich auf einmal, wie hier die Hebepumpe läuft. Ne? Also wir haben im Erdgeschoss, haben wir ein Badezimmer. Das wurde zu tief gebaut. Das heißt, der Abfluss
ist braucht eine Hebeanlage. Unterm Straßenniveau, ja.
Der Abfluss ist unterm Straßenniveau. So, und Hebepumpe. Auf einmal höre ich, wie die Hebepumpe läuft, obwohl seit Wochen niemand diese Dusche benutzt hat.
Oh.
Und dann gehe ich halt ins Bad. Und ich werde begrüßt von Wasser, das aus der Toilette raussprudelt. Du kennst das Bad, das ist ein kleiner Raum.
Ja, Dusche, aber raussprudelt? Weil unten
der Toilettendeckel war runtergeklappt.
Krass.
Und aus zwischen Schüssel und Toilettendeckel sprudelte Wasser raus. Zum Glück sauberes.
Sowas habe ich ja noch nie gesehen.
Ich dachte, jetzt halluziniere ich, jetzt kann ich irgendwie sonst, also ich war völlig irgendwie so, was ist denn, wieso muss denn nach allen Eskalationen, die ich jetzt hinter mir habe, warum muss jetzt Wasser aus meiner Toilette sprudeln? Nein, das kann nicht wahr sein. Und dann bin ich raus, habe geguckt an der Straße, war nichts zu sehen, aber ich hörte irgendwie bei meinem Nachbarn lief irgendwie eine Pumpe. So, der lief den Kanal runter sozusagen. Ne? Bei uns oben an der Straße, ich wohne ja am Ende von so einer Stichstraße am Wendehammer. So, und da war nix am Wendehammer, aber tatsächlich der Gully quasi hinter dem Haus, hinter unserem Haus, an der Parallelstraße da hinten, der ist höher noch. Deswegen ist das Haus ja auch zu niedrig gebaut, weil die Leute, die das Haus geplant haben, nicht geschnallt haben, dass es da nochmal bergauf geht im Gully, im Kanal. So, und da rauscht irgendwas. Also bin ich irgendwie Schuhe an, zum Nachbarn rüber, was macht der da? Und dann sah ich schon dann an der Straße, das ist gar nicht der Nachbar, da steht ein großer orangener Tanker. So und ein Typ halt dahinter am Gully. Und ich renn zu ihm hin und mach so Armbewegungen so, was machst du da? Und er guckt mich ganz entspannt an. Ich so, Junge, bei mir sprudelt Wasser aus der Toilette. Ja, das bin ich. Was machen Sie denn hier? Hören Sie bitte auf. Alter. Ja, ich bin eh gleich fertig. Nee, ich spüle hier gerade den Kanal. Und bei dir ist anscheinend jetzt irgendwie die Abwasserentlüftung verstopft. Da würde ich mich mal drum kümmern, bis ich das nächste Mal komme.
Ich mich mal drum kümmern, du.
Also ich bin der Grund, aber ich bin nicht schuld.
Ja, super.
Völlig entspannt. Und ich so, ach, Kacke. So, und ja, tatsächlich, als wir die neue Heizung bekommen haben, haben die Handwerker wir hatten zwei Abwasserentlüftungen oben auf dem Dach. Das sind diese Pilze, wo halt so einfach Abluft fürs Abwasser. So. Und die haben gesagt, wieso hast du eigentlich zwei? Und die hier ist, glaube ich, über, weil da ist ja hier, das ist ja nur das Tropfwasser aus der Heizung. Das bauen wir dir einfach ab. Habt ihr es einfach abgebaut? Und ja, da wird schon nichts passieren.
Drei Monate. Eskalation in der Bruchbude.
Eskalation in der Bruchbude Karkensdorf, Wasser sprudelt aus der Toilette. Ich dachte echt so, nee, jetzt ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Naja, jetzt habe ich den Klempnerbetrieb wieder eingeladen. Leute, überlegt euch nochmal, ob ich das wirklich nicht brauche. Kann ja auch sein, dass zufällig genau jetzt, halbes Jahr nachdem sie mir das abgebaut haben, die andere Abwasserentlüftung verstopft ist. Kann ja sein. Halte ich nicht für wahrscheinlich, aber vielleicht müssen wir es einfach wieder einbauen.
Ja. Ich weiß, heute war im Spiegel, war heute eine Geschichte über so ein paar schwedische, dänische, skandinavische Influencer, die irgendwie so ein Hüttenhotelanlage irgendwo in Schweden, glaube ich, im Wald gebaut hatten und darüber sich hin und her geinfluenzt haben und dann aber irgendwie einfach das Weite gesucht haben, Insolvenz angemeldet und einfach abgehauen sind. Was bei denen anscheinend oder für die notorisch ist, die Meldung halt, sind einfach abgehauen und hinterließen irgendwie 158 Fässer mit menschlichen Exkrementen. Was ist die Vorstellung, dass du irgendwie so einen ganzen Fußballplatz voller Scheiße Fässer hast? Fand ich ganz lustig, ja. Da musste ich jetzt gerade so ein bisschen dran denken.
Nee, es war tatsächlich sauberes Wasser, was da rausgespült. Ich meine halt auch mit sauberem Wasser den Kanal gespült. Also wer vielleicht war auch eine halbe Stunde früher, kam auch Experimente rausgespudelt. Ich habe, also das Bad war erstaunlich sauber.
Das ist alles so schrecklich.
Und es war wirklich schlimm.
Naja. Das ist auch eigentlich das, was mich im Moment auch schon länger so auch so ein bisschen treibt. Du hast ja normalerweise, hast du so, weil du Eskalation sagst, bei mir ist wieder alles eskaliert, bei dir ist wieder alles eskaliert. Normalerweise hat man ja, und auf der Welt, normalerweise, wenn du so auf der Makroebene so Eskalationen hast, irgendwelche Krisen, Pandemie, irgendwas, ist es ja meistens so, dass du auf der Mikroebene keine Eskalation hast und da dann irgendwie zur Ruhe kommen und Kraft tanken kannst und sowas. Und im Moment ist aber so auf der Makroebene Eskalation, auf der Mikroebene Eskalation, die also meine Welt kommt gerade überhaupt nicht zur Ruhe. So weder im Großen noch im Kleinen. Das ist echt, das macht mich echt fertig.
Ja, es ist anstrengend.
Ja. Ja, es ist anstrengend. Bin gespannt, wann die ersten durchdrehen. Also ich bin sowieso verblüfft, dass nicht viel mehr Leute
dabei
durchdrehen. Ja,
ja. Gefühlt ist das längst dabei.
Ja. Muss ich nur auf mein Aktiendepot gucken.
Ah ja.
Ja.
Ich hab echt die ganzen letzten, seit wir über Aktien gesprochen haben, seit du mir ETFs erklärt hast, oder weiß nicht, seitdem ich von ETFs gehört habe, ich weiß gar nicht, ob du mir das erklärt hast, aber dachte ich immer so, ach, irgendwann muss ich damit mal anfangen. So, das ist ja bestimmt
jetzt
gut.
Jetzt wäre ein nicht allzu schlechter Zeitpunkt, aber
ja,
du, man weiß halt auch das nicht, ne? Also Unsicherheit ist eben das, was Märkte und Unternehmen überhaupt nicht gebrauchen können.
Bin nur froh, dass ich es nicht vor jetzt gemacht habe. So jetzt oder später.
Ja. Ich bin rechtzeitig raus, also nicht mit allem, aber ich hatte so ein Klumpenrisiko in den USA und dessen habe ich mich fast komplett entledigt und zwar rechtzeitig noch letzte Woche, sodass ich noch einigermaßen nicht so gut Gewinn mitgenommen habe, wie ich das vor 4 oder 6 Wochen vielleicht noch hätte machen können, aber immer noch ganz gut.
Immerhin kein Verlust.
Kein Verlust bisher. Jetzt habe ich einen Teil meiner Altersvorsorge noch im Aktiendepot und der andere Teil liegt gerade auf Festgeld, auf Tagesgeldkonten. So ein bisschen verteilt, damit ich mehr Einlagensicherung habe. bin ich fast ein bisschen froh, dass ich jetzt endlich diesen Schritt gegangen bin, so langsam aber sicher aus Aktien raus in festverzinsliche beziehungsweise festverzinsliche Tagesgeld und eventuell Staatsanleihen mich dann zu begeben, weil ich in 10 Jahren ist ja Feierabend bei mir und wer weiß, ob diese Krise hier in 10 Jahren schon zu Ende ist. Da habe ich dann lieber die Taube in der Hand als Spatz in der Hand, ne? Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
So ist es.
Ja. Wenn das so weitergegangen wäre wie die letzten Jahre, wäre natürlich super gewesen. Dann wäre vielleicht auch noch ein Kastenwagen bei rumgesprungen irgendwann in den nächsten Jahren.
Und aber doch noch die Vespa auf, wenn du sie nicht fährst.
Und die Vespa und eine Garage und Champagner für alle. Und so. Aber ja, also ich bin einigermaßen glimpflich da rausgekommen. Nur muss ich wirklich meine gesamte Rentenprognose, musste ich jetzt nochmal komplett überdenken und verändern. Also ist schon
fies. Ich habe auch gerade investiert. In Solar und das ist auch ein bisschen eskaliert. Und zwar dachte ich, oh scheiße, wir haben jetzt irgendwie die Grünen aus der Regierung rausgewählt, also Deutschland hat das getan. Es gibt doch aber diese schöne Unterstützung im Moment für Stecker-Solar.
Ne? Ach so, im Moment, ich dachte, du hast jetzt eine riesige PV-Anlage für 100.000 Euro mit 50 Gigawatt Speicher im Keller und so.
Auch da ist aktuell ja keine Mehrwertsteuer drauf, aber das passt ja bei mir nicht. Dafür habe ich nicht das richtige Dach einfach. Ja. So, und dann dachte ich jetzt aber, okay, bevor sie das abschaffen, möchte ich gerne Stecker-Solar kaufen. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt und überlegt so, ich kenne mich nicht gut genug aus. So, was macht man, wenn man sich nicht gut genug auskennt mit einem nerdigen Thema? Man fragt die Nerds. Ich habe einfach auf Chaos.social Mastodon gefragt. So, und da kamen natürlich jede Menge gute Hinweise, inklusive eines freundlichen Angebots von Lea, die den Server betreibt und schon mal einen Vortrag über Stecker-Solar gehalten hat, weil sie sich da auch reingenerdet hat. Und dann haben wir uns eine halbe Stunde zusammen telefoniert, hat sie mir das irgendwie alles erklärt. Und ich so, ach ja, das klingt ja gut. Und das ja so, und dann hatte sie irgendwie so ein Setup, wo sie 2 Anlagen hatte und meinte, ja, nee, aber dann braucht man noch einen Home Assistant, der das dann irgendwie regelt, weil man darf ja nur 800 Watt Gesamtleistung haben. So, also es gibt ein paar rechtliche Vorschriften, es gibt ein paar VDE-Vorschriften und so weiter und so fort. Aber irgendwie fand ich es dann ganz spannend. Und jetzt habe ich tatsächlich halt zwei Stecker-Solaranlagen. Eine aufs Dach geschraubt, auch sehr abenteuerlich, aber geht halt. Das sind einfach zwei Paneele auf dem Dach und einen 800-Watt-Wechselrichter, der geht halt direkt ins Haus. Mhm. Und dann habe ich eine zweite Anlage. Da liegen die Paneele aktuell noch auf dem Holzschuppen, die werden aber demnächst noch von einem eigens angefertigten Zaunträger dann aufrecht über den Zaun gestellt, sodass sie quasi in Nord-Süd-Richtung dann morgens Sonne von Ost und nachmittags Sonne von West. Mhm. Und mittags kommt halt nichts, aber dafür habe ich dann ja das Zeug auf dem Dach. Und einen Akku. Und da habe ich halt so ein Akkusystem dann genommen.
Ein Akkusystem? Was?
Ja, das ist so ein System, da hängt halt zwischen Paneelen und Wechselrichter hängt noch ein Akku. Das ist auch ein Komplettsystem von Anker. Kann man einfach kaufen, schließt Paneele an und dann macht es halt erstmal den Akku voll. Und erst wenn der Akku voll ist, geht die Solarenergie dann durch ins Haus.
Ja, so
genau. Und dann kannst du nachts halt den Akku leer machen. Und das ist ganz cool. Allerdings dadurch, dass ich diese zwei Systeme habe, muss ich halt dafür sorgen, dass wenn dann der Akku voll ist und die Solarleistung von den beiden Paneelen mit ins Netz kommt, dann muss ich halt das andere runterregeln, weil diese Ankerdinger, die kann ich nur über die Cloud steuern. Und auch nur, dass die App ist irgendwie, das ist nicht schön alles und das ist träge und das ist nicht gut.
Aber merkt der Versorger überhaupt, wenn du da mehr als 800 Watt reindrückst?
Im Zweifel schon.
Okay.
Aber weiß ich gar nicht. Ich will halt einfach nichts Illegales tun. Ich bin es ja gewohnt, hier angezeigt zu werden im Dorf. Das muss ich nicht dafür auch noch kriegen. Ja. Und deswegen brauchte ich halt so eine Home Automation. Und damit habe ich mich, also mit Smart Home habe ich mich seit 30 Jahren nicht beschäftigt. Ich habe irgendwie 1995, 96 habe ich ein Seminar während meines Informatikstudiums belegt zum Thema Smart Home. Und da ging es irgendwie so um so Protokolle und Busse und hast du nicht gesehen. Und damals alles noch mit Kabel und sonst was, weil es furchtbar kompliziert. Und dann habe ich die letzten Jahre immer mal geguckt, weil ich das Thema eigentlich spannend finde. Und das war aber immer proprietär. Und dann brauchst du einen Account bei Philips in der Cloud. Und dann brauchst du das. Es war irgendwie alles so, nee, will ich irgendwie alles nicht. So, und dann hat Lea irgendwie nur mit dem Nebensatz, ja, und dann brauchst du noch einen Home Assistant irgendwie gesagt. Ich so, Home Assistant, mal googeln. Und das ist echt cool. Also Home Assistant ist so ein Smart Home Automationssystem. Mhm. Alles Open Source. Kannst du einfach selber bei dir betreiben. Ich habe jetzt hier so ein Raspberry Pi 5 mit einer SSD am Laufen. Und das ist halt mein Home, Smart Home Server.
So schade, was ich so schade finde, ich würde sowas ja auch gerne machen. Kann ich nicht, weil Denkmalschutz und also hinten so. Raus, ach, hinten raus habe ich durchgehend Sonne, genau, hinten raus habe ich durchgehend Sonne. Da könnte ich eigentlich einfach die Fassade vollhängen, aber darf ich nicht, egal. Ich hätte sowas ja auch gerne, würde sowas auch gerne ausprobieren. Was ich so tragisch finde, ist dieses Home Assistant. Das könnte ich nicht.
Das wundert mich jetzt, dass du das sagst, weil ich habe vorher nichts davon gehört. Ich habe von Lea das erste Mal.
Ja, aber du kannst mit Software umgehen und so Zeugs. Ich würde mir halt so ein Raspberry Pi kaufen und würde da sitzen und denken, Scheiße, was mache ich denn jetzt?
Seitdem spreche ich darüber und seitdem sagen mir alle, ja, habe ich auch. Ich habe auch Homeoffice. Hier, guck mal, das ist mein Dashboard. Es ist irgendwie unfassbar, wie viele Menschen das benutzen. In der Firma natürlich, klar, das sind alles Nerds. So, aber einer aber meiner so besten Typen, Freunde,
aber so Leute wie ich, die noch nicht mal Basic können, für die wäre es halt super, wenn es sowas out of the box gäbe, wo sie dann irgendwie noch ein bisschen Strafe bezahlen müssen halt.
Also Strafe bezahlen?
Na, ich wäre bereit, ein paar hundert Euro dafür zu bezahlen, dass so ein Ding fertig konfiguriert ist, so, weißt du? Und das finde ich immer so schade. Dann braucht man noch so einen Home Assist, der das dann regelt und verteilt den Strom und so weiter. Aber eben diesen Home Assist glaube ich nicht, dass ich in der Lage wäre, mir den selber zu bauen. So.
Nee, das mit der Regelung, dass du den einen runterregelst, wenn der andere liefert, das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter. Da gibt es auch 1000 Wege, die nach Rom führen.
Aber, und was ich ja will, wenn ich sowas bauen würde, dann würde ich natürlich die maximale Anzahl an Paneelen, also an Solarpaneelen haben wollen, damit ich maximal Strom daraus ziehe und aus diesem Maximum immer nur 800 Watt in die Leitung tröpfeln, aber der Rest halt in meinen riesigen Speicher. Das wäre so, was ich...
Naja, also dieses Ankersystem, das ist tatsächlich, also ich finde es unpraktisch, weil man das so schlecht steuern kann, aber eigentlich ist es super easy. Das ist halt ein großer Kasten, ein großer schwerer Kasten, da sind vier Anschlüsse dran, für vier Paneele sind da Anschlüsse dran. Ich habe da im Moment nur zwei dran, weil ich halt nur insgesamt nur 4 Paneele darf. Ne? Also jeder Haushalt darf halt maximal 2 Kilowatt Paneelleistung installieren sozusagen.
Ist das, entschuldige, ich bin gerade auf einer Webseite, ist das dieses Solix, Anker
ja, Solix? Solix, okay. Solix 2. So, und das hat irgendwie 1600 Wattstunden, ist das so? 1600 Wattstunden, ne? 1,6 Kilowattstunden.
Ja, hier gibt es 870 WP Solarmodule und 1600
ja,
Solarbank 2.
Genau.
Aber so, das geht auf 1269 Euro. Ich hätte gedacht, das wäre teurer.
So, und da kannst du eben auch 4 Paneele dranhängen. Dann hast du halt irgendwie 1600 Watt Leistung dran oder 1800 oder so, je nachdem, was du für Paneele nimmst. Die sind ja alle kompatibel und die kosten auch alle nichts mehr. Ich habe welche gefunden, die kosten 50 Euro, also pro Paneel. So, und das heißt, die eine Anlage, die ich aufs Dach geschraubt habe, 50 Euro pro Paneel, also 100 Euro. Der Wechselrichter, auch ohne Mehrwertsteuer, kostet irgendwie 140. Mhm. Und ein bisschen Kabel und das war's. So, also 300 Euro Investition plus die Dachhaken, so irgendwie. Mhm. Und da fallen halt jeden Tag jetzt 5 Kilowattstunden Strom raus. Ja, irgendwie 1,50 pro Tag oder so. Das heißt, es ist nach nicht mal einem Jahr ist das Ding amortisiert. So, der.
Für 5 Kilowattstunden Strom pro Tag, also mal 365, ist mehr als ich verbrauche. Ist ja super.
Ja,
Muss halt speichern, ne?
Genau, so. Und der Speicher kostet natürlich Geld, der amortisiert sich nicht so schnell. Mhm. Aber was ich an diesem Ankersystem mochte, ist, die kannst du halt einfach stapeln. Ich habe immer einen Zusatzakku dazu gekauft. Am Ende denke ich, für mich wäre es auch denkbar gewesen, einfach alle 4 Module, alle 4 Paneele an diesen Anker anzuschließen und einfach irgendwie noch mehr Speicher reinzutun oder so. Aber dann wäre es halt so gewesen, dass ich den Vormittag über ausschließlich den Speicher fülle oder so und dann ab Nachmittags habe ich den Strom von der Sonne und dann nachts halt den Strom aus dem Speicher oder so. Mhm. Das heißt, das hätte ich irgendwie einen relativ langen Zeitraum gehabt, wo ich wahrscheinlich keinen Solarstrom mir einfach genommen hätte.
Okay.
Also ich weiß es nicht genau.
Aber hätte sich das nicht irgendwann einfach ausgemändelt? Also wenn dann deine Speicher voll sind und dann...
Wahrscheinlich kann man das System auch so bauen, dass es während es den Speicher lädt auch ein bisschen was ins Haus schiebt oder so. Naja, zumindest...
Ach Mann, ich bin so neidisch, ey. Ich hätte sowas so gerne. Ich finde das so geil.
Dann hätte ich keinen Home Assistant gebraucht, wenn ich es so gemacht hätte. Jetzt habe ich einen Home Assistant. Und dann habe ich natürlich geguckt, was kann der noch? Oh, der kann Tibber. Ich habe ja diesen dynamischen Stromtarif von Tibber. Das heißt, ich kann jetzt in meinem Home Assistant sehen, wie viel Strom ich eigentlich gerade verbrauche. So, ne, weil ich habe so einen Tibber-Puls an meinem... an meiner intelligenten Messstelle über die blöde Infrarotschnittstelle.
Ah ja, ich erinnere mich.
Und dann habe ich das da. Oh, mein Auto kann das auch. Oh, meine Heizung, ich habe ja eine Wärmepumpe, gibt's auch irgendwie bei den Custom Solutions, Hacks, Home Assistant, CS, weiß ich nicht mehr, was das genau heißt. Aber bei den Hacks gibt es irgendwie auch eine Luxtronic-Steuerung für meine Wärmepumpe. Aha, ich kann jetzt also auch meine Wärmepumpe mit diesem Home Assistant steuern. Was geht denn da noch? Und dann gibt es halt verschiedenste Funkbus-Systeme. Meta gibt es irgendwie, was ich irgendwie noch nicht ganz verstanden habe, was das genau ist. Auch so ein Bus-Protokoll. Dann gibt es Zigbee, dann gibt es Shelly ist aber ein Hersteller, die machen entweder Wi-Fi oder noch wieder was anderes. Es gibt 1000 verschiedene Sachen. Ich habe mich für Zigbee entschieden. Das ist ein Funkprotokoll, das sehr, sehr wenig Strom verbraucht. Das heißt, ich habe jetzt an allen Fenstern habe ich so Fensterkontaktsensoren einfach dran geklebt. Die sind extrem leicht und klein und der Akku hält anscheinend irgendwie lange, weil dieses Funkprotokoll so sparsam ist. Und habe oben in meine Lüftung, ich habe also eine zentrale Abluft, habe ich einen kleinen Schalter eingebaut. Das heißt, wenn irgendwo ein Fenster aufgeht, geht jetzt die Lüftung aus. Ne, weil die Lüftung ergibt einfach keinen Sinn, wenn irgendwo ein Fenster auf ist, weil dann wird nur der Raum gelüftet. Und bisher, die letzten 20 Jahre, die wir hier gewohnt haben, war es halt für uns eine Angewohnheit, einmal durchs Haus zu rennen, zu gucken, ob alle Fenster wirklich zu sind, bevor wir die abends die Lüftung eingeschaltet haben. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist total gut. Ich habe mit Leuten gesprochen jetzt. Ich war vorletztes Wochenende beim 18. Geburtstag von Esel und Teddy in Köln. Da wurde halt groß gefeiert. 18 Jahre, ein Podcast, meine Fresse. Ey. Echt, herzlichen Glückwunsch
nochmal. Ja, so. Auch noch hin.
Und Da war jemand, der sagte, ja, ich habe auch einen Home Assist, ich habe auch einen ENIAC. Und ich bin übrigens bei der Feuerwehr. Das heißt, wenn nachts ein Feueralarm ist, dann geht halt sein Melder los. Sein Melder ist mit dem Home Assist verbunden. Krass. Der macht dann im Schlafzimmer ein gedimmtes Licht an, damit seine Frau nicht aufwacht oder nicht so doll aufwacht. Krass. Und während er sich dann anzieht bei diesem gedimmten Licht, wird im Auto schon mal die Standheizung gestartet, damit dann im Winter die Windschutzscheibe nicht noch freigekratzt werden muss.
Cool.
Also Respekt. Ich bin so ein bisschen besorgt, dass ich damit auch komplett eskaliere. Also klar, ich habe jetzt hier so 16 Fenstersensoren installiert, ist schon Eskalation.
Es ist ja im Wesentlichen Software-Eskalation. Ja, das ist nicht so schlimm.
Das ist keine schlimme Eskalation.
Das ist kein Konsum.
Und ich möchte auch nichts irgendwie jetzt hier Home Automation, damit dass hier irgendwas ist, wo wir nicht mehr selber eingreifen können. I cannot open this door.
Ein Freund von mir hat halt auch das Smart Home steuert halt auch die Türschlösser.
Ja.
Und der hat eigentlich auch die ganze Zeit Schiss, dass das irgendwann mal verrückt spielt.
Ja, habe ich auch gesehen, habe ich auch kurz mit den Gedanken gespielt, habe ich gesagt, nee, da kriege ich garantiert die rote Karte und das auch zurecht. Das möchte ich nicht. Ich möchte mit einem Schlüssel das Türschloss öffnen können und nicht irgendwie hoffen, dass der Server gerade läuft. Ich meine, das ist ein Raspberry Pi, der ist auch schon zweimal abgeschmiert, deswegen ja SSD und nicht SD-Karte, damit er nicht ganz so häufig abschmiert. So, und auch Licht und so, das soll alles noch manuell gesteuert werden können. Aber wir haben ja auch die Heizung, also wir haben ja keine Heizkörper, sondern Fußboden- und Wandheizung. So, das heißt, wir haben in den Räumen haben wir so kleine Geräte an den Wänden, das sind die Thermostate. Die messen halt die Temperatur und da kann man einstellen, wie warm es denn sein soll. Die haben aber nicht das Ventil, also das Heizungsventil ist dort, wo der Fußbodenheizungsverteiler ist, in einem anderen Raum. Ne, das heißt, bisher ist dann eine kleine Drahtverbindung von diesem Thermostat hin zum Ventil und der Thermostat sagt halt dem Ventil über einen elektrischen Impuls, jetzt geh auf, jetzt geh zu. So, dieser Draht ist im Schlafzimmer kaputt. Da hat irgendwie bei irgendeinem Blitzeinschlag oder irgendwann ist die Leitung kaputt gegangen. Ja. Das heißt, da habe ich schon länger tatsächlich Smart Home einfach über Fritz. Da gab es für Fritz so überdeckt Funk. Konnte
ja,
man dann,
auch so Steckdose.
Genau. Konnte man dann eben das Heizungsventil aufdrehen und auch sagen, hier ist so ein Fritz-Taster und der macht mal das. Und darüber kann ich jetzt aber auch automatisiert, also jetzt kann ich halt auf Zigbee umsteigen da und kann halt darüber meine Heizung steuern. Je nachdem, wenn das Fenster auf ist, soll bitte die Heizung ausgehen. Und das finde ich schon, also was so Convenience angeht, bin ich da voll dafür. Also allein irgendwie nicht mehr darauf achten, ob gerade ein Fenster auf ist. Oder ich habe jetzt so einen CO-Sensor, so einen Kohlenmonoxid-Sensor, der soll bitte auch dann irgendwie die Lüftung ausmachen, wenn da irgendwie Kohlenmonoxid misst, den ich irgendwie aus meinem Kaminofen in die Wohnung sauge gerade oder so. Ne? Also das möchte ich gerne automatisieren, aber das, worauf ich mich verlassen muss, dass das Licht angeht, wenn ich einen Schalter betätige, das möchte ich, glaube ich, nicht automatisieren. Ja. Und dass die Tür aufgeht, wenn ich Schlüssel reinstecke.
An sowas hätte ich auch. Also ich habe das halt im Moment, ist das halt in mein Apple mein Apple-Ökosystem integriert, HomeKit.
Ja.
Aber das irgendwie da rauszuholen und.
Passt doch nicht, wenn du HomeKit hast, auch gut.
Ja, aber ist halt auch wieder Datenabfluss, ne? Ich habe halt irgendwie keinen Bock mehr auf diesen ganzen Datenabfluss. Ich habe ja auch mein Android-Telefon, da habe ich ja erfolgreich ein wie heißt das denn, das OS, was ich da...
Lineage,
ne? Ein Lineage-OS drauf installiert gekriegt und habe auch gedacht, so, boah, ist das eigentlich... Und da gibt's dann irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt's einen geschützten Bereich, in dem dann trotzdem der Play Store, also Google Play Store läuft, aber halt nur für die Apps, die den Google Play Store unbedingt brauchen und nicht so, dass der dann irgendwie alle Daten rausschnorchelt, die du sowieso nie unter Kontrolle bekommst oder so. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Und ich mag solche Sachen irgendwie. Ich finde das auch spannend, also wenn du so einen Home Assistant hast, dass das irgendwie, ja, ist halt Open Source und natürlich auch gefährdet auf eine Art, weil ich mich nicht selber um die Security kümmern kann, weil ich es schlicht nicht kann, also
bei Open Source tun es halt andere für dich.
Ja, aber du weißt es halt auch immer nicht so. Also du brauchst dann auch wieder verlässlich, du musst dich dann auch wieder auf Leute verlassen. Aber trotzdem finde ich das wesentlich geiler, als das Ganze über irgendwie hier so ein HomePod zu steuern, der die Hälfte der Zeit nicht versteht, was du sagst. Das ist halt irgendwie, ja. Nee, finde ich cool. Und das mit dem Solar finde ich eh cool. Also ich beneide ja alle, die auch nur ansatzweise in der Lage sind, sich mit Solarstrom zu versorgen. Ich finde das total geil. Ja. So ein bisschen, ich finde es halt genauso geil wie Segeln, ne, wo du einfach nur Kraft des Windes und ein wenig Geschicklichkeit dich vom Fleck bewegst. Finde ich auch super. Das sind so, das ist cool. Für die persönliche Energiebilanz ist das halt total schön, ja.
Naja. Ja. Sonntag war cool. Sonntag hatte ich halt richtig fett Solarstrom irgendwie vom Dach, also inklusive 800 Watt Situation, wo ich dann irgendwie 530 von eingespeist habe. Und dann gucke ich mal auf den Strompreis und der war bei 2 Cent inklusive 16 Cent Abgaben und Steuern, weil also ich wohne hier recht günstig, meine Netzabgabe fürs Stromnetz ist inklusive Steuern und alles ist 16 Cent, das ist wenig. Ich habe einen Kollegen in Hamburg, der zahlt 26 Cent, weil Hamburg hat halt teurere Stromnetze, keine Ahnung was. Und ich glaube im Bundesdurchschnitt bin ich mit 16 Cent pro Kilowattstunde sehr günstig. Das heißt, aber der Börsenpreis war irgendwie minus 14 Cent. Strompreis.
Oh, geil.
Das heißt, ich war kurz vor, ich verdiene jetzt Geld, da, wenn ich einfach nur die Sauna anmache. Hätte ich dann und auch
gemacht. Hast du?
Habe ich nicht, weil war ja immer noch 2 Cent pro Kilowattstunde.
Ach je, ja, naja.
Ja. Ich hätte in dem Moment gerne Strom verbraucht, wenn ich das Auto hätte laden können oder so. Das war halt leider voll.
Naja. So, jetzt machen wir mal Nachrichten. Sind die bei dir auch so
cool? Und von London erzähle ich nächstes Mal.
Ne? Ja, genau.
Und ja.
Von meinem anderen Software-Abenteuer erzähle ich auch nächstes Mal, weil das ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Da kann ich mich dann auch wieder aufregen wie so ein Irrer.
Ja, hier sind nur 6 Meldungen, ne? Wollen wir 18 Uhr machen?
Nö, wir nehmen ruhig das Kurze, dann haben wir Ruhe. Dann haben wir schneller hinter uns.
Ich muss anfangen. Zollstreit. Noch höhere Zölle gegen China. Trump setzt Frist für Peking.
Oh, Alter, ey. Das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass er jetzt 104% Zölle auf chinesische Importe gedingst hat.
Betrügen dann zusammengenommen mehr als 100%. Ja, ich meine, das ist ja nicht unmöglich. Also es ist ja ein Aufpreis sozusagen. Ob es sinnvoll ist?
Ne, glaube ich nicht. Also morgen nehmen wir wieder eine Wirtschaftskunde auf. Wir haben zwar fast alles, was man zu Zöllen sagen kann, schon in den letzten 2 Sendungen erzählt, aber vielleicht gibt's ja doch noch das ein oder andere Neue, was wir da an Erkenntnissen finden.
Oh, Wahnsinn, der Typ ist, also das ist ja, erratisch.
Ja, absolut. Ja, das ist, fand ich auch ganz interessant. Alle glauben immer so, ja, das ist so ein Dealmaker und der hat ja, ne, der hat einen Plan und so. Was irgendwie nie so richtig ventiliert wird, ist, das besteht halt auch eine sehr gute Chance, dass der Typ einfach komplett doof ist. Das kann genauso sein. Einfach doof und halt rücksichtslos genug. Wenn du, weißt du, wenn du Millionen erbst und rücksichtslos genug bist, dann kannst du auch wirklich, kannst du der dämlichste Mensch der Welt sein und kannst es an die Spitze schaffen. Das ist so Peter Thiel, ja auch so jemand. Wo du auch denkst, immer, auf welchem geistigen Entwicklungsniveau ist
der? Ich hab den noch nie sprechen können.
Achte mal einfach nur, was der spricht, was der schreibt.
Nee, ich hab den noch nicht sprechen können. Es interessiert mich auch nicht. Ich möchte dem gar nicht zuhören.
Ja, wenn du es dann mal tun solltest, wird dir irgendwann auffallen, dass du das Gefühl hast, du hörst irgendwie einem Abiturienten zu, der sich einbildet, der hätte verstanden, wie die Welt funktioniert.
Ah, so einer war ich auch.
Ja, solche waren wir alle, aber wir sind dann nicht irgendwie skrupellos genug gewesen, um
stinkreich zu werden. Und reich, ja. Ja.
Aktionsplan, Handelsblatt, EU-Kommission will 5 Gigafabriken zum Training von künstlicher Intelligenz fördern.
Oh Gott.
Ich weiß ja nicht.
Gigafabriken, also, was soll das heißen?
Na, sehr gut.
Warum 5?
Diese Einrichtungen sollen dann über rund 100.000 KI-Chips der neuesten Generation verfügen. Erstmal viermal so viel. Künftige KI, komplexe und große KI-Modelle sollen da trainieren. Ich habe keine Ahnung
von sowas. Ich überhaupt nicht, wovon sie sprechen. Also das ist so, wer ist denn diese Frau? Ist das Henna?
Nein, das ist halt die EU-Kommission. Aber ja. Ich habe ja keine Ahnung von solchen Sachen. Ich kann überhaupt noch nicht mal ansatzweise beurteilen, ob das ein Geschäftsmodell ist, ob das sinnvoll ist, technisch und so. Aber wenn ich so eine Ankündigung höre, denke ich sofort, ja, okay, Hornberger schießen. Das geht in die Hose. Das ist immer so, weißt du, ja, wir machen 5 Gigafabriken und nicht einfach so, wir haben uns überlegt, ein bisschen Geld in die Entwicklung künstlicher Intelligenz zu schieben. Warten Sie mal ab, was dabei rauskommt. Ich finde immer, das ist so, wenn die am Anfang schon so großartige Dinge verkünden, geht das oft in die Hose, habe ich den Eindruck.
Ja, Wirtschaft. Continental will wieder reiner Reifenhersteller werden. Wieso, was machen
die
denn jetzt?
Alles Mögliche. Die haben ja total viel dazu gekauft. Also die haben sich,
ach nee, das waren die anderen.
Nee, die haben, weiß auch nicht, irgendwelche
Kunststofftechnik-Sparte, Quantitech. Okay.
Also und irgendwie ist das Reifengeschäft das Einzige, das immer schwarze Zahlen geschrieben hat oder sowas. Also die Geschichte ist auch ganz interessant, war auch vor ein paar Wochen schon mal irgendwo. Russlands Krieg gegen die Ukraine. Nach Angaben aus Kiew 2 chinesische Soldaten gefangen genommen.
Also Soldaten, überrascht jetzt nicht.
Söldner, ne? Aus China. So,
Ja, also wenn's nachweislich Soldaten der chinesischen Armee sind, hat das was zu bedeuten. Wenn es einfach nur Chinesen sind, die für Russland kämpfen, ist das was anderes.
Ja. Puh. Auch wieder ein bisschen zu früh gemeldet vielleicht.
Ja, aber was heißt denn chinesische Soldaten? Also ich bin mit der Meldung noch nicht durch.
Ach so.
Das ist irgendwie, also ist das jetzt irgendwie die nächste Eskalationsstufe im Sinne von?
Darum sage ich, ist wahrscheinlich wieder zu früh gemeldet worden.
Ist jetzt Weltkrieg?
Wir haben 2 Chinesen in Uniform festgenommen. Wahrscheinlich ist die Meldung 2 Chinesen in Uniform festgenommen worden oder 2 Chinesen in russischen Uniformen festgenommen worden. Aber ob das jetzt chinesische Soldaten sind, weiß ich nicht. Wird sich rausstellen, beziehungsweise nicht, weil im Krieg stirbt ja die Wahrheit zuerst.
Dominikanische Republik, mindestens 44 Tote bei Einsturz von Disco-Dach. Hatten wir das nicht gerade? War nicht irgendwie in Russland eine Disco eingestürzt? Nee,
Ich weiß das gar nicht.
Ist doch letztens gerade eine Disco eingestürzt.
Ist aber auch wieder eine dieser Meldungen, bei denen ich mich frage, was hat das mit meinem Leben zu tun?
Naja, am Ende ist es dann wieder, die Bauindustrie hat irgendwie bestochen und die Behörde hat was durchgewunken, was nicht sicher war, und Geld gewinnt, Menschen sterben. Das ist die Nachricht.
Ja, aber das kann ich auch in Deutschland anhand deutscher Ereignisse erzählen. Da muss ich, also die dann auch tatsächlich eine Relevanz für mich. Aber das Thema haben wir ja auch ständig. Da rege ich mich auch seit Jahren drüber auf.
Ja.
Aber was heißt aufregen? Ich habe mich lange nicht mehr richtig aufgeregt.
So, jetzt bin ich gespannt, wie du das Wetter vorliest.
Der Wetterbericht. Die Lage. Hochdruckeinfluss sorgt für ruhiges Wetter. Die eingeflossene
Du solltest die Überschrift.
Ach, die Überschrift. Entschuldigung, die hatte ich weggescrollt. Im Südwesten und Südwesten sonnig, sonst meist bewölkt.
Das ist so geil.
Die Lage.
Das ist den ganzen Tag schon drin.
Hochdruckeinfluss sorgt für ruhiges Wetter. Die eingeflossene polare Kaltluft erwärmt sich im Laufe der Woche langsam. Nachts in der Nordosthälfte bewölkt, in der Südwesthälfte gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte +6 bis -4 Grad. Am Tag von Westen bis in den Südwesten sowie an der Ostsee länger sonnig. Hast du gemerkt, wäre ich fast drüber gestolpert. Ne? Sonst neben dichten Wolkenfeldern nur zeitweise sonnig. Temperaturen 13 bis 19 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer, Doktor Tobias Bayer.
Am Donnerstag im Tagesverlauf zunehmende Wolkenauflockerungen, im Südwesten Sonne, 10 bis 19 Grad.
Das war der Realitätsabgleich von Dienstag, dem 8. April 2025. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Jo, danke schön.
Wer redet, ist nicht tot.